Gude Adler.
Gude.
Willkommen bei der dritten Folge von Gude Adler bei Radio Gude, der Sendung rund um die Eintracht und rund um Fußball. Heute sprechen wir nicht über eine Saison, heute sprechen wir nicht über Trainer, heute sprechen wir nicht über Gerüchte, heute sprechen wir über Spiele, und zwar Spiele, die die Eintracht geprägt haben.
Highlights und Lowlights, oder?
Ja, genau. Und ich glaube, wir wollen über die Spiele sprechen, wo jeder von euch, von den Hörern, noch genau weiß, wo er war und was er zu dem Zeitpunkt gemacht hat.
Hoffentlich wissen sie alle noch.
Ja, und das Schöne ist, die nächsten knapp 2 Stunden nehmen wir euch mit auf eine Reise. Und die Reise könnte nicht spannender sein. Sie bewegt sich nämlich von Offenbach bis nach Sevilla. Dass man diese 2 Orte in einem Satz benutzt, finde ich schon grandios. Aber bevor wir losgehen, Martin, lass du doch nochmal die Hörer wissen, wie sie uns erreichen oder wie sie ihre Reiseberichte uns zukommen lassen können.
Ja, genau. Wir sind auf eure Mitarbeit angewiesen oder wir hätten sie gerne. Schickt uns jederzeit Mail ins Studio unter adlerontour@radio-gude.de oder guckt auf unserer Webseite gudeadler.de nach. Da sind mannigfaltige Kontaktmöglichkeiten. Schießt uns Nachrichten über Social rein. Wir gucken uns alles an und wir beantworten definitiv auch alles, was reinkommt.
Ja. Das kann ich nur bestätigen. Bestätigen kann ich dir auch, Martin, dass ich heute mal wieder, also zum dritten Mal in Folge, eine These mitgebracht habe. Und die These heute ist, manche Niederlagen haben die Eintracht stärker geprägt als die Siege. Wie findest du die These?
Auf jeden Fall. Also zumindest haben sie massig Eindruck hinterlassen. Also die These gehe ich auf jeden Fall mit. Ja.
Wenn du so an das prägendste Spiel denkst, was dir in Erinnerung mit der Eintracht bleibt, ohne dass ich Details davon wissen will, aber welches Spiel wäre das?
Ja, das ist ja auch persönlich dann immer, ne? Also nicht das Mega-Highlight vielleicht für alle, aber eins der Highlights. Und für mich war auf jeden Fall West Ham. Und vielleicht erzählen wir später noch, warum.
Ja, ganz bestimmt. Ist es auch gleichzeitig dein allergrößter Eintracht-Moment, den du hast? Oder was wäre der größte Eintracht-Moment?
Doch, ich glaube, das ist genau das auch, ne? Was bleibt in Erinnerung und was macht mir jetzt zum Beispiel Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke? Und da ist West Ham ganz weit vorne. Da waren viele geile Sachen, aber West Ham auf jeden Fall.
Ja, ist ja auch keine objektive Frage, geht ja um subjektive. Genau. Von daher finde ich gut. Ich wüsste gar nicht, wenn ich dran denke, aber ich glaube, bei mir steht West Ham auch ganz weit vorne. Ja, definitiv. Mal aber so ganz generell gefragt, glaubst du, dass eine Niederlage größer als ein Sieg sein kann? Und die Frage muss gar nicht unbedingt auf die Eintracht bezogen sein.
Was Titel angeht, bestimmt nicht, das würde ich mal sagen. Aber was eine Mannschaft oder eine Ära oder ein Verein prägen kann, auf jeden Fall. Also auch da werfe ich jetzt erstmal nur einen englischen Stadtteil ins Rennen. Chelsea, ne, in dem Europapokal ja vor West Ham, ist sicherlich eine Niederlage, die massiv geprägt hat.
Ja, ist vielleicht aber auch ein Thema außerhalb des Sports, dass man so sagt, lernt man aus Fehlern vielleicht manchmal sogar mehr als aus Erfolgen oder gehört Verlieren lernen auch in der Jugend dazu?
Ja, klar. Also da brauchen wir eine eigene Sendung wahrscheinlich ums Thema, warum im Jugendfußball nicht mehr verloren werden darf. Das sind so Dinge, ne? mit Frust umgehen und vor allem aus Niederlagen zu lernen ist ja so das Thema. Und deswegen sind Niederlagen, seien sie noch so unglücklich, ja, um wieder bei Chelsea zu landen, ja, muss man trotzdem mit umgehen.
Ja, das stimmt. Aber wir wollen uns heute mit den Spielen beschäftigen, die Eintracht geprägt haben und uns auch als Fans geprägt haben. Woche für Woche sind wir am Stadion und singen voller Ruhm und voller Freude immer wieder, du schaffst es wieder, deutscher Meister zu sein, und glauben alle ganz, ganz fest daran, dass sich der 28. Juni 1959 wiederholen kann. Denn das war genau der Tag, wo die Eintracht zum allerersten Mal deutscher Meister wurde und, wenn wir ganz ehrlich sind, auch zum einzigsten Mal deutscher Meister wurde. Mhm. Und das Ganze es war im Derby gegen Offenbach.
Sind wir schon wieder bei Offenbach?
Ja, ich habe gesagt, unsere Reise beginnt in Offenbach, und ich glaube, weiß nicht, wie du das siehst, aber das waren noch Zeiten, da durfte man sogar von einem Derby sprechen gegen Offenbach.
Ja, und bevor du jetzt wieder auf meine Kosten Witze machst, nein, ich kann mich nicht dran erinnern, weil auch 59 war ich noch nicht geboren.
Ich habe es mir extra verkniffen.
Genau.
Ich habe mir geschworen, dass ich dich heute deswegen nicht disse, aber nach der Steilvorlage kommen wir da vielleicht noch ein bisschen zu. Nee, aber genau, du hast es gesagt, auch du bist quasi kein echter Zeitzeuge davon.
Danke.
Perfekt. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen auf das beruhen, was wir gelesen haben, was wir aus Erfahrungsberichten haben. Aber eine andere Frage, wusstest du, dass es 1959 noch gar keine Bundesliga gab, so wie wir sie heute kennen?
Ich könnte ja sagen, ja. Ich wusste, ich habe es auch, glaube ich, mal gehört, aber es war mir jetzt nicht mehr bewusst, bis in die Vorbereitung zur Sendung ging. Aber nee, dann sage ich mal nein.
Es wirkt wie, als wäre es überhaupt nicht abgesprochen gewesen hier. Nee, absolut. Ich finde es super spannend. Ich wusste es natürlich auch nicht. Das haben wir in den Recherchen jetzt hier festgestellt. Und für die, die es nicht wissen, 1959 gab es die Bundesliga noch nicht in der Form, wie wir sie jetzt haben, sondern es wurden immer 8 Vertreter aus den 4 Oberligen in einem WM-Gruppenmodus gegeneinander gespielt. Und dann gab es dann, glaube ich, 2 Finalisten, die sich am Ende dann getroffen haben und im Olympiastadion, den Titel ausgetragen haben. Und ich glaube, das war sogar, was man vielleicht heute gar nicht mehr von der Eintracht so kennt, eine verlustpunktfreie Gruppenphase. Das heißt, es gab 6 Spiele, 6 Siege und man gewann letztendlich gegen den Erzrivalen Offenbach mit einem 5-3-Sieg nach Verlängerung.
Ich sag mal so, wenn wir die Saison auch nach 6 Spielen aufgehört hätten, hätten wir auch ganz gut dagestanden. Also ich will das jetzt auch nicht kleinreden. Also natürlich ist Meister werden, egal in welchem Modus, schon geil.
Ja. Ja, das stimmt, aber ich war gerade irgendwie begeistert von dieser Theorie, dass wir einfach so nach dem ersten Drittel der Hinrunde. Aber ich habe bei der Anmoderation gesagt, wir reden heute nicht über die Saison, sondern über Titel. Und was ich noch gelernt habe beim Recherchieren, das fand ich ganz spannend, dass 1959, quasi kurz vor Abpfiff, wir ein Tor erzielt haben, was an das legendäre Gacinovic-Tor erinnert hat.
Ja, habe ich auch nicht gesehen, also habe ich auch nicht im Kopf.
Ja, vielleicht war es sogar auch andersrum. Das heißt, vielleicht hat das Gacinovic-Tor auch an das Tor von 59 erinnert, aber ja.
Ich glaube, von 59 bleiben so die Standardsachen in meinem Kopf, ne? Mit dem Gegner, mit Offenbach oder jetzt der Torwart Loi, glaube ich, heißt er, der Geburtstag hatte und dann gestorben ist aus dem 59er-Team und so ein paar, die Loge im Stadion, ne? So ein paar Sachen, wo man sich dran erinnert. Und der Getränkestand auf dem Weg zum Stadion ist auch nach dem 59er-Team besprochen und so benannt. Das sind so die Sachen, die hängen bleiben, aber die einzelnen Spielszenen habe ich nicht parat, auf keinen Fall.
Ja, wir haben ja auch gelernt, dass du da noch nicht geboren worden warst.
Ja, aber es gibt sicherlich Fans, die auch wahrscheinlich jünger sind als ich und die sich sowas alles reintun und das alles wahrscheinlich auch nachbeten können. Das respektiere ich auch total und bewundere ich, aber das bleibt bei mir leider nicht hängen.
Ja, absolut. Finde ich auch faszinierend. Das gehört definitiv auch nicht zu meinen Kernkompetenzen. Aber was glaubst du denn? Du hast es jetzt gesagt, eine Loge ist danach benannt, der Getränkestand hinten, bevor man zum Gleisdreieck geht. Was glaubst du, macht so ein allererster deutscher Meistertitel mit einem Verein? Ist das was, was man mitnimmt, vergisst, oder ist das so eines der wichtigsten, emotionalsten Momente eines Vereins?
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil es der erste und einzige in dem Fall ist. Ne? Also die Bayern werden sich nicht an den ersten Meistertitel erinnern. Ne? Müssen wir mal so reden, die haben das jedes Jahr. Und
Aber sorry, dass ich dich unterbreche, aber sie erinnern sich vielleicht an den diesjährigen mit der Flagge, die sie am Marienplatz geschwenkt haben.
Das ist ja nur
die
Feier danach. Ja, genau. Ja. Gab es eigentlich nach dem Pokalsieg auch wieder die gleiche Flagge auf dem Marienplatz? Haben wir davon was gehört?
Oh, da war ich wahrscheinlich hier in der Recherche von 59 ganz vertieft und habe mich gefreut, dass es damals noch keine Bundesliga gab. Aber das werde ich im Anschluss an die Sendung sicherlich herausfinden. Nee, Spaß beiseite, du hast es gesagt, das ist ja ein einmaliger, also nicht nur ein einzigartiger, sondern auch ein einmaliger Moment in der Vereinsgeschichte der Eintracht. Das hat wahrscheinlich schon eine tiefere Bedeutung, als wenn das für dich einfach so Laufkundschaft ist.
Ja, das ist ja Kult. Ne? Also wie gesagt, ich glaube, Bayern-Fans haben wahrscheinlich schon Mühe, die ganzen Meisterschaftsjahre aufzusagen, geschweige denn dieses eine Meisterteam. Ne? Wir haben ein Meisterteam, so, das war's, leider, aber andererseits auch irgendwie Kult.
Ja, ja. Kult finde ich eine gute Überleitung und zwar fairerweise ist das alles was wir ja nicht miterlebt haben. Und vielleicht hat man irgendwie Bekannte, man hat einen Opa, einen Onkel, der irgendwie von berichtet hat, aber ganz viel mussten wir jetzt recherchieren, mussten das Internet, mussten sogar Bücher bedienen, um nochmal nachzulesen, dass wir hier nicht unqualifizierte Kommentare von uns geben, was aber definitiv noch eine super Anlaufstelle ist, um die Geschichte und die besten Momente der Eintracht nochmal zu erfahren, ist das Museum der Eintracht, was auf dem Gelände des Waldstadions sich befindet, definitiv zu empfehlen und nicht nur so ein Standardbesuch am Spieltag, sondern so eine Führung, die man auch im Stadion bei Nacht machen kann. Erzähl mal, Martin.
Es gibt ja verschiedene Führungen, die du machen kannst, glaube ich. Wir haben jetzt zweimal diese Nachtführung gemacht.
Ja.
Und kann ich jedem nur empfehlen. Also preislich ist das super attraktiv. Und man sieht einfach alles. Man sieht Stellen im Stadion, die man am Spieltag normalerweise nicht sieht. Man erfährt ganz viel vom Drumherum, von der Geschichte, die Historie, allein das Museum vorne, das man, glaube ich, auch beim Spieltag ja besuchen kann. Gibt einem ganz, ganz viel Einsichten. Und wir waren ja jetzt zweimal schon da. Zweimal?
Ne? Richtig.
Wir waren zweimal da und das Lustige ist, dass wir beim zweiten Mal, oder ich zumindest beim zweiten Mal, wieder Dinge entdeckt haben, die ich beim ersten Mal gar nicht so wahrgenommen habe. Mhm. Und die dann auch spannend sind. Also allein bei der jüdischen Geschichte, die wir als Eintracht Frankfurt haben, kannst du ja stundenlang verweilen und gucken und denken, nachdenken und es ist total spannend. Ja, und wenn es dann ins Stadion geht, ist sowieso vorbei. Dann guckst du mit großen Augen, offenem Mund, wo du überall hin darfst, Pressetribüne, Einlauf, Tunnel. Wahnsinn.
Ja, definitiv kann ich dir nur zustimmen, weil da erlebt man quasi nicht nur die Erfolgsmomente oder die Niederlagenmomente der, sag ich mal, die spielerische Seite der Eintracht, sondern du hast es eben angedeutet auch, den geschichtlichen Hintergrund, den wir haben, die guten und die nicht so guten Seiten, aber auch die ganze Entwicklung rund um die Eintracht, wie sie entstanden ist, wie sie gegründet wurde und wie sie sich dann am Ende des Tages zu einem Konzern entwickelt hat, der es jetzt an der Stelle ist.
Genau. Kann ich, wie gesagt, jedem nur ans Herz legen, macht das unbedingt. Ich glaube aber, dass die echten Fans, die Eintracht schon über Jahre begleiten, die diese Tour mindestens auch schon einmal gemacht haben.
Ich finde, das sollte so eine Pflichtveranstaltung sein, bevor du hier deinen Mitgliedsantrag abholst oder ausfüllst, musst du einmal zu. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Finde ich mega, können wir euch nur ans Herz legen. Aber 59 haben wir, wie gesagt, keine Zeitzeugen. Das heißt, vielleicht ist ja unter euch Hörern irgendjemand, der noch dabei war oder mit dem Opa oder so. Ich freue mich, würde mich freuen, wenn wir da Informationen bekommen.
Oh ja, das wäre spannend.
Ja, genau. Von daher, lass uns mal weiterschauen. Das war nur eines der Momente, die wir hatten. Wir brauchen aber quasi noch historisches Museumwissen, um uns über die anderen Erfolge der Eintracht zu informieren. Wir haben zwei internationale Titel bisher gewonnen. Weißt du, in welchen Jahren wir die gewonnen haben, Martin?
Die internationalen Titel? 22?
Und ja.
Wann war der erste? 80, oder?
Ja, genau.
Das ist mal. Das 80 war ich sogar schon da, aber da war ich noch nicht fußballbegeistert, glaube ich.
Wie? Okay. Da warst du noch so klein. Ja okay. Nee, ganz fair, wüsste ich jetzt auch nicht. Ich war noch nicht ganz Zeitzeuge, aber ich frage für einen Freund, was hältst du denn von der Auswärtstorregel?
Per se bin ich damit bin ich dann groß geworden. Also für mich war es eher komisch, dass sie dann irgendwann weggefallen ist. Also, ne, weil in den 80er, 90er Jahren war die ja gang und gäbe und da war es dann eher komisch, so von wegen, warum ist jetzt einfach mal nicht mehr da?
Ja, ja, für die, die nicht vielleicht wissen, was die Auswärtstorregel ist, das heißt, wenn man so ein Hin- und Rückrundenspiel hatte, wie zum Beispiel bei einem UEFA-Cup-Spiel, und nach beiden Spielen wurden gleich viel Tore auf beiden Seiten erzielt, dann gab es nicht automatisch eine Verlängerung, sondern es gab die sogenannte Auswärtstorregelung. Das heißt, Auswärtstore haben mehr gezählt. Das hat man unter folgendem Hintergrund getan, dass man dachte, dass man auswärts benachteiligt ist, beziehungsweise man hat den Heimvorteil viel größer gesehen damals, weil man ist nicht mit irgendwelchen Charterflügen mal schnell irgendwo hingedonnert, sondern man hatte eine lange Anreise, es war teurer, die Infrastruktur und einfach, dass die Heimmannschaft viel, viel mehr Menschen waren.
Fun Fact dazu, und die Detour oder diesen Umweg musst du mir gestatten, nach dieser Regel wäre nämlich der VfL Wolfsburg gestern nicht abgestiegen, was uns leider sehr leid getan hätte. Das heißt, wir waren gestern sehr froh, dass es diese Auswärtstorregel nicht gab und somit das Hinspiel, ne, als Beispiel nochmal für die Leute, die mitgerechnet haben, in Wolfsburg endete 0-0 und gestern stand es dann nach 90 Minuten 1-1. Das heißt, nach der alten Regel wäre Wolfsburg mit diesem einen Auswärtstor in der Bundesliga verblieben und wie vielleicht einige wissen, es gab dann Verlängerung und Paderborn hat noch gewonnen. Also sehr wohl entscheidend, ja.
Wup, 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 an der Stelle möchte ich einmal erwähnen. Aber du hast vollkommen recht, die Auswärtstorregelung wurde irgendwann abgeschafft und die UEFA hat sie für ihren Wettbewerb 2021-22 abgeschafft. Das heißt, das ist noch gar nicht so ewig her. Da kann ich mich sogar noch dran erinnern, dass ich als kleines Kind immer versucht habe, dann doppelt zu zählen, die Auswärtstore, und war manchmal maximal überfordert mit so einem Knoten im Kopf. Aber Du hast es gesagt, es hat an der einen oder anderen Stelle gerade gestern den Vorteil, dass es das nicht mehr gab. Und man hat es nämlich abgeschafft, dass man heute der Meinung ist, dass dieser Heimvorteil gar nicht mehr so groß und überwiegend ist. Wie siehst du das? Glaubst du, man hat noch einen wirklichen Heimvorteil bei einem Spiel?
Ja, ich glaube, dass wir den schon haben. Also ich glaube, bei uns ist sogar entscheidend, auf welcher Seite wir anfangen zu spielen, dass wir quasi in der zweiten Halbzeit auf unser Tor spielen, auf die Nordwestkurve. Also ich glaube, dass es schon Vereine gibt. Und dann gibt es Vereine, die, glaube ich, gut daran tun, keinen Heimvorteil zu haben, wie Hoffenheim und die anderen Retortenmannschaften. Da sollte man, also die haben sich das dann definitiv abgewöhnt. Aber ich glaube, mit ein Grund für unsere Siege der letzten Jahre war schon auch, waren auch die Fans und die Fans, die im Hintergrund gepusht haben. Ja,
ja, ich glaube schon, wie du sagst, das hat dann noch was mit der Mannschaft zu tun. Aber ich glaube, per se, wo ursprünglich mal der Gedanke von dieser Auswärtstorregelung herkommt, kann man nicht mehr davon sprechen. Wir haben das im Museum gehört, von dem Spiel, wo sie mit dem Fahrrad nach Berlin gefahren sind, von Frankfurt. Also das ist schon ein größerer Aufwand, als wenn du jetzt mit dem Flieger mal darüber fliegst in einer Stunde. Ich habe das aber natürlich nicht für einen Freund gefragt, sondern das hat einen bestimmten Grund. Und welchen Grund, den verrate ich dir erst nach zwei Songs.
Das klingt gut. Bin gespannt.
Der erfahrene Eintracht-Fan unter uns wird wissen, dass ich die Auswärtstorregelung nicht ohne Grund gefragt habe, sondern das UEFA-Pokalfinale 1980 wurde in einem rein deutschen Finale zwischen Eintracht Frankfurt und Gladbach ausgetragen. Und wir haben das Hinspiel mit 3-2 verloren und dann im Rückspiel zu Hause mit 1-0 gesiegt. Das heißt, das war die klassische Pattsituation mit einem 3-3 und dank der Auswärtstorregelung haben wir gewonnen.
Viel lustiger ist, dass es ja noch Hin- und Rückspiel im Finale gab. Also das ist ja auch für die meisten unvorstellbar aktuell. Ja.
Ja, das ist noch ein guter Punkt. Aber du hast es eben gesagt, gestern war es unser Glück, dass es die Torregelung nicht mehr gibt. Damals war es unser Glück, dass die Torregelung existierte. Ja. Und ich habe auch gelernt, dass Fred Schaub in der 81. Minute quasi das Siegestor erzielt hat und somit der Eintracht den Titel beschert hat.
Sehr gut.
Ja, da warst du Zeitzeuge, haben wir gelernt, aber Fred Schaub kann sich auch nicht mehr dran erinnern, nee, die 81. Minute.
De Fred hat nicht über meinem Bett gehangen auf dem Poster.
Das beruhigt mich jetzt ganz persönlich, aber ich versuche mal ganz schnell irgendwie mit was anderem Sinnvollen weiterzumachen. Und zwar, das war nicht unser einziger internationaler Erfolg. Du hast es vorhin schon angedeutet, 2022, sorry, haben wir den UEFA Europa League Cup gewonnen. Ich habe jetzt noch Gänsehaut, aber da kommen wir später nochmal dazu, würde ich sagen.
Echt? Reden wir da heute drüber?
Ja, ich weiß nicht, vielleicht kommen wir auch nicht
dazu. Wenn wir dazu kommen, dann machen wir das.
Ja, mal gucken, ob ich da Lust habe. Aber ich denke schon, ich glaube, wir werden auch nicht die Einzigen sein, die drüber sprechen. Aber bevor wir darüber sprechen, müssen wir uns noch einen anderen Wettbewerb anschauen, den wir 5-mal gewonnen haben. Und zwar den Pokal mit seinen eigenen Gesetzen. Das ist ja auch, ich habe es versucht wirklich gut zu betonen, aber ist mir, glaube ich, nicht ganz so gut gelungen. Da auch mal der historische Abriss. Ich war quasi ein bisschen euphorisiert. Wir haben 1974 das erste Mal den DFB-Pokal geholt und haben ihn tatsächlich 75 verteidigt.
Nachdem wir vor allem in der Liga auch vierter Platz waren, 74, und dritter Platz, 75, also sehr stabil zwei Saisons hintereinander gespielt haben.
Ja. Krass. Ich war erstmal überrascht von so viel Konstanz. Ja. Also weißt du, dass wir einen Sieg holen und direkt nochmal verteidigen? Ich war schon maximal begeistert. Hast du in Erinnerung, gegen wen wir den Pokal geholt haben, den ersten?
Ich wusste es. Nee, aber du weißt es.
Ist auch keine Prüfungssituation. Ich dachte nur vielleicht, weißt du, 3-1-Sieg gegen Hamburg war es in Düsseldorf. Habe ich aber auch nur nachgelesen. Und im Folgejahr konnten wir dann 1-0 gegen Duisburg den Titel verteidigen.
Das weiß ich noch. Und das Lustige ist, von der 74-75 Mannschaft mit Dietrich Weise, der war der Trainer, das weiß ich nämlich ganz genau, ohne dass ich mich vorbereitet habe für die Sendung. Diese Mannschaft hängt aber hinter mir in meinem Büro. Ich habe von meinem lieben Arbeitskollegen, danke Lukas an dieser Stelle, ein Oldschool-Poster der Eintracht bekommen mit dem Pokalsieger von 74-75. Und deswegen sehe ich jeden Morgen, wenn ich in mein Büro komme, Dietrich Weise mit seinem Team auf mich runtergucken. Oh. Fun Fact, sorry.
Okay, ich habe gerade überlegt, was er dir so mit auf deinen Arbeitsweg gibt oder was du so mental mitnimmst, ja, von dem Tag.
Er flüstert mir jeden Morgen zu, sei keine Diva.
Weil er selber noch keine war?
Nee, weil das ja eine Zeit war, in der die Eintracht ja keine Diva war. Also die Konstanz und Qualität abgeliefert hat.
Ich habe eine Frage, Martin. was muss ich tun? Oder nee, nicht was muss ich tun, sondern denkst du, es wäre sinnvoll, wenn wir das Plakat bei dir im Büro abhängen und vielleicht in die Mannschaftskabine hängen?
Hm, vielleicht, aber ich glaube, die hängen da.
Meinst du?
Ich kenne mich nicht so aus. Wir waren, ich glaube, in dem ganz heiligen Trakt waren wir auch mit der Museumstour nicht. Aber wenn ich Eintracht Frankfurt wäre oder was zu sagen hätte, dann würde ich diese alten Helden schon da überall aufhängen.
Ja. Jetzt triggerst du mich gerade und ich weiß, was mein schönster Eintracht Frankfurt-Moment war.
Willst du sagen oder ich?
Ich weiß nicht genau, welchen du sagen willst.
Ich weiß ganz genau, welchen du meinst. Sag mal.
Also ich wollte den sagen, als wir in der Spielerkabine sein durften und ich auf dem Platz von Kevin Trapp saß.
Ja, und du dich eigentlich festketten wolltest und gesagt hast, warum haben wir keine Handschellen? Ich möchte für immer hier bleiben.
Ja, ich weiß. Das war super spannend. Da war man der Mannschaft schon nah, aber ich glaube, wir waren ihnen einen Moment näher. Und zwar, das war nach dem Barca-Spiel zu Hause, oder?
Ja,
da hat die Kabine gerochen wie ein
Tigerkönig. Da war ja noch irgendwie so Corona-Nachwirkungen irgendwie, ne?
Ja,
ich weiß gar
ja.
nicht mehr. Und man durfte leider nicht in die Heimkabine der Eintracht, deswegen haben sie uns in die Barca-Kabine gelassen. Das war der Freitag nach dem Barca-Spiel. Und in dieser Kabine, man hat die Entmüdungsbecken, ach, ich weiß nicht, wie die heißen. Man hat das alles gesehen.
Die Eisbecke.
Und es war, obwohl es 2 Tage her war, hat diese Kabine nach Schweiß und was auch immer gestunken. Das war schon nicht geil.
Ja, das war quasi beim ersten Mal, als wir da waren. Genau. Und beim zweiten Mal war Corona ganz, ganz lange vorbei, 2023 im September. Und da durfte ich auf dem Platz von Kevin Trapp sitzen.
Das war
gut, aber das ist jetzt nicht eines der wirklich prägenden, wichtigen Momente im Leben der Eintracht. Was noch ein prägender Moment in der Eintracht war, und da weiß ich gar nicht, 1981, ob du da schon weitere Erinnerungen hast, wahrscheinlich nicht, ne? Aber da haben wir den 3. DFB-Pokaltitel geholt.
Ja, zwischendrin kam ja 80, dann mit dem Europacup-Sieg und dann im Jahr darauf, 80, 81, der nächste Pokalsieg. Nee, habe ich auch nicht mehr, da war ich 6 Jahre alt, das ist, glaube ich, auch zu lange her.
Ja, ist aber für dich vielleicht was ganz Besonderes. Weißt du, gegen welche Mannschaft wir den gewonnen haben?
Gladbach? Nee.
Lautern.
Ach, Lautern, ja.
Gegen okay. Lautern.
Ja, ja, ja.
Das heißt wahrscheinlich, um dich jetzt mal hier komplett zu outen, warst du in dem Alter sogar, wärst du in einem Gewissenskonflikt gewesen?
Ja, ich glaube, muss ich ehrlich zugeben, wahrscheinlich war ich sogar nicht für die Eintracht bei diesem Spiel, weil ich in dem Alter noch mit Lautern sozialisiert wurde durch Geburtsort und so. Also von daher, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, wenn mich mit 6 Jahren Fußball überhaupt schon so interessiert hat. Das kriege ich nicht mehr auf die Reihe, glaube ich.
Okay, jetzt wahrscheinlich auch der letzte Hörer ausgestiegen und wir können die Sendung beenden. Nein, es ist keine Lautern-Sendung, es ist eine Eintracht-Sendung. Und du hast gesagt, das ist ganz viel historisches Wissen, was wir an der Stelle haben. Wir haben viel über dich und deine Fußballliebe in der Grundschulzeit gehört, aber auch über die Eintracht. Und ich fand es wirklich spannend, bei der Recherche wirklich nochmal zu sehen, was die Historie der Eintracht war. Das zeigt einfach, manchmal ist es doch ein bisschen mehr als nur der Sport an der Stelle. Und genau dafür habe ich auch ein wunderbares Zitat mitgebracht von Heinz Erhardt, was ich an der Stelle einmal zitieren möchte. 44 Beine rasen durch die Gegend ohne Ziel und weil sie so rasen müssen, nennt man das ein Rasenspiel. Und ich finde, dieser poetische Ausflug sollten wir jetzt nutzen, um mal einen Ausflug in die große, weite Welt zu machen und mal reinzuhören, was die Nachrichten zu berichten haben. Jetzt haben wir uns schon einige Höhen und auch bedeutende Momente und Titel der Eintracht angeschaut, die eher so, sag ich mal, historisch zurücklegen, wo wir beide nicht wirklich Erinnerungsvermögen dran haben. Ich habe aber in meiner Eingangsthese behauptet, dass nicht unbedingt nur oder ausschließlich die Siege uns geprägt haben, sondern auch die Niederlagen. Da waren wir, glaube ich, uns beide einig, dass das so ist, weil das, glaube ich, einfach nicht nur im Sport so ist, sondern im Leben so ist. Aber ein Grund, warum ich das auch glaube, Martin, ist, dass eines der bekanntesten Sätze rund um die Eintracht in genau so einem Moment der Bitterkeit, der Niederlage entstanden ist. Daher schauen wir uns doch mal die Spiele an, die wehgetan haben, aus denen wir vielleicht was gelernt haben. Was ist denn so das erste Spiel, was dir einfällt, wenn du an Auer-Momente, Auer-Spiele denkst?
Ja, auch da wieder ein bisschen persönlich gebrandet. Eigentlich ist es Chelsea, weil es noch so nah ist. Ne? Also im Halbfinale gegen Chelsea zu verlieren, auch sehr unglücklich im Elfmeterschießen und so. Das ist Nummer 1 eigentlich bei mir. Jeder andere Eintracht-Fan würde wahrscheinlich Rostock 92 sagen. Mhm. Das ist auch sehr ein Riesenunterschied zwischen diesen beiden Spielen. Ne? Was 92 passiert ist, ist, danach kam eine sehr, sehr schwierige Phase und was nach Chelsea passiert ist, da kamen sehr viele, viele positive Dinge. Also von daher kann man es nicht vergleichen. Also ich würde sagen, Ja, persönlich hat mir Chelsea wehgetan, aber im Rückblick war 92 schon richtig übel. Also,
ja,
muss man sagen.
Prägung ist ja auch immer was Individuelles. Prägung ist ja nichts Objektives an der Stelle auch. Ich glaube aber auch, wie du es gerade gesagt hast, wenn wir von prägenden Niederlagen sprechen, kommt wahrscheinlich Rostock 92 bei ganz vielen Menschen an allererster Stelle. Und da ist genau der bekannte Satz von Stepanovic entstanden, Lebbe geht weiter. Das hat er, glaube ich, direkt in der Pressekonferenz danach gesagt. Und ich glaube, aus dem Satz kann man schon ein bisschen was ziehen. Der wirkt immer so ein bisschen platt dahergesagt, aber der hat auf gar keinen Fall was mit der Form Pech gehabt oder es ist mir gleichgültig zu tun, sondern ich glaube, der sollte eher Mut machen und sollte auch so ein bisschen heißen wie, wir müssen weitermachen, wir dürfen nicht stehen bleiben. Aber du glaubst nicht, was ich
sage. Doch, ich glaube, was du sagst. Ich finde es nur schwierig. Also wenn ich Spieler gewesen wäre in der Zeit, wenn mir der Steppi nach dem Spiel eine Stunde, zwei Stunden nach dem Spiel gesagt hätte, Lebbe geht weiter, nach dem Spiel hätte ich, glaube ich, irgendwas kaputt gebissen. Ne? Also dem kannst du mir nicht böse sein, aber das, boah, ja, das ist eine große Geste und das zeigt ja auch, dass das Steppi einer der ganz Großen war, ne? Neben der Bogalcima Eisenig-Sätze und Lebbe geht weiter, ist natürlich prägt, aber das willst du natürlich als Spieler nicht hören. Ja, also das vor allem nach dem Spiel nicht. Und ich möchte gerne wissen, vielleicht können wir am Freitag den Ralf Weber fragen, wie er denn mit diesem Spruch Lebbe geht weiter umgegangen ist, weil er hat ja eine Riesenrolle in dem Spiel gespielt.
Ja. Ja, ja. Nee, vor allem, das willst du, bist eher total aufgeladen unter Adrenalin, unter Endorphinen und was und dann ist eine Pressekonferenz, keine Ahnung, wie viele Minuten nach dem Spiel, würde ich mich auch höchstpersönlich provoziert fühlen, aber es ist trotzdem ein prägender Satz, der an der Stelle eben nicht nach einem Titel entstanden ist, sondern nach einer bitteren Niederlage. Aber lass uns doch mal rückblickend kurz draufschauen, was Rostock 92 passiert ist. Die Eintracht war der Meisterschale so nah wie, ich weiß gar nicht, seitdem nie wieder, seit 59 an der Stelle. Ist was ganz, ganz Besonderes. Vor allem 92 gab es dann auch nicht so viele Zeitzeugen von 59. Das heißt, man hat dran geglaubt. Und man hat in ganz typischer Eintracht-Manier am zweitletzten Spieltag den Deckel nicht zugemacht, richtig?
Genau, also ich glaube, man hat vorher vergessen zuzumachen gegen Bremen. Da kann ich mich jetzt, glaube ich, sogar wirklich noch ganz grob dran erinnern.
Richtig.
Genau, man hätte das Ding schon zumachen können, müssen, wie auch immer. Und auch da nochmal so ein bisschen, um es einzuordnen, im Vergleich zu dieser zweigleisigen Fußballliga, die es 59 gab, gab es 92 das erste Mal eine 20 Mannschaften starke Bundesliga, weil nämlich das erste Mal eine gesamtdeutsche Bundesliga kam. Das heißt, Rostock und Dresden, glaube ich, waren dabei. Ausgerechnet Rostock dann, ne? Und es gab auch nur, und das ist auch so eine Regeländerung, eigentlich haben wir sau viel Regeländerungen mitgemacht, es gab nur 2 Punkte.
Ja.
2 Punkte pro Sieg. Das heißt, zum letzten Spieltag waren die 3 ersten Mannschaften alle punktgleich. Ich glaube, mit 50 Punkten. Das waren demnach dann Dortmund mit den schlechtesten Chancen durchs Torverhältnis. Stuttgart besser als Dortmund. Und dann aber mit, glaube ich, 7 oder 8 Toren.
Ich glaube, 7 waren es, ja.
Vorsprung im Torverhältnis die Eintracht. Und das hat dazu geführt, dass, ich glaube, vergleichbar mit den Reisen, die wir jetzt heute nach Europa machen, sich ganz, ganz viele Fans an diesem Tag nach Rostock aufgemacht haben. In Frankfurt, hat man gehört, war auch schon Meisterschaft vorbereitet. Es gab schon T-Shirts. Die Leute waren alle massiv gehypt. Ja, wir müssen jetzt nur dahin fahren und Rostock. Rostock stand vor allem schon als Absteiger fest. Also das Ding war, der Drops war gelutscht, wie man so schön sagt, oder wie ein alter Trainer von mir mal gesagt hat, der Drops war schon gelutscht. Und dann kam halt ein massiver Diva-Anfall. Ne? Also das, soll ich direkt weiter erzählen oder hast du noch eine Zwischenfrage?
Ich habe keine Zwischenfrage, aber ich möchte einfach auf dem Thema Diva rumreiten, weil ich das so toll finde seit der ersten Sendung. Aber du hast es gesagt, man hat am vorletzten Spieltag gegen Bremen verpasst, schon den Sack zuzumachen. Mhm. Und ich habe gestern nochmal beim Nachlesen gesehen, dass Bremen nur 3 Tage zuvor in Lissabon den Europapokal der Pokalsieger gewonnen hat. Und es Gerüchte gibt, dass die quasi siegestrunken, halbbumsvoll und mit gefärbten Haaren auf dem Platz standen, sodass man eigentlich dachte, das musst du gewinnen. Und man hat es nicht geschafft. Und ich glaube, legendär hier Anthony Yeboah hat es gerade noch geschafft, den Ausgleich hinzubekommen am Ende.
Das mit den Haaren stimmt sogar. Das habe ich, kann ich noch abrufen. Ich glaube, Borowka oder so hieß der Spieler von Bremen, die hatten echt gefärbte Haare und waren einfach, die haben einfach geschnickt, ja.
Und wir haben einfach diva-mäßig das Ding nicht zugemacht und dann sagst du, dann kommt der nächste Spieltag, der schon bereits feststehende Absteiger Rostock, wie du ihn gerne nennst, ist eigentlich wieder so ein No-Brainer, musst du machen. Da verstehe ich, dass jeder schon ein T-Shirt gedruckt hat zu Hause und will das überstülpen, aber dann kommt so ein bekannter Robin Hood-Moment, wie du immer erzählst.
Ja, Robin Hood wäre ja, wenn wir Rostock damit vom Abstieg gerettet hätten, aber ja, das war ja einfach Robin Dumm, also das war ja einfach sinnlos, weil die waren ja schon abgestiegen, das heißt, du kannst dir ja einfach, und wenn du nur 1-0 gewinnst, ist ja in Ordnung, musst dich nicht demütigen, danke, dass ihr ein Jahr Bundesliga gespielt habt, brauchen euch nicht mehr, aber nee, das war ja einfach, ich glaube, dass das einfach ein Diva-Anfall war und das ist das Schöne am Fußball oder beim Handball oder bei jedem anderen Sport. Ich glaube, wenn du irgendwo reingehst in einem Profisport, in einer professionellen ersten Liga und denkst, du hast diese Spiele schon im Sack, dann verlierst du sehr, sehr oft.
Ja.
Und das ist, ich glaube, das ist passiert. Die waren sich schon viel zu sicher. Und wer da gespielt hat, ne? Uwe Bein in seiner Hochzeit, als Weltmeister quasi, hat er da gekickt und die haben es nicht geschafft. Ja? Sind dann 1-0 in Rückstand geraten. Ich glaube, Axel Kruse hat dann den Ausgleich noch geschossen. Und gleichzeitig haben wir bei Dortmund und Stuttgart gewonnen. Ja, und dann war der Druck aufgebaut und am Ende hat Rostock sogar noch das 2-1 gemacht. Aber das Krasse und das, was vielen Leuten in Erinnerung bleibt, wenn man heute mit denen redet und die sind immer noch verbittert, obwohl es so lange her ist, ist, dass der Schiedsrichter, und Name kann man ja nennen, ja, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt oder so, keine Ahnung, Alfons Berg war damals der Schiedsrichter und ich habe diese Szene heute nochmal auf YouTube mir angeguckt. Ralf Weber war alleine durch. Der war, glaube ich, im Fünfer sogar schon. Nicht im 16er, der war schon. Der muss nur noch diesen Ball mit der Pike ins Tor schießen und wird von hinten umgemäht.
Ja.
Und der Schiedsrichter gibt einfach keinen Elfmeter. Das habe ich heute nochmal gesagt: Ach du mein Gott, wie kann man sowas nicht pfeifen?
Der Jungspund unter uns, also ich fragte dich da: Wo war denn da 92 der War? Martin, wo war denn da der War? Und hat nicht eingegriffen.
Der war gerade aus.
Der war nicht da, ja.
Nee, das ist ja, aber da muss man auch zu Recht sagen: Ja, da macht doch vorher den Sack zu. Mhm. Also so eine Meisterschaft an einer Szene festzumachen, ist ja dann auch ein bisschen billig. War ja gestern auch so, dass jetzt Wolfsburg sich beschwert, wegen der gelb-roten Karte abgestiegen zu sein, ist ja auch nicht.
Oder habe ich noch nicht eingeschaltet, da hatte ich jetzt kein Verständnis für.
Das ist ja auch nicht die Wahrheit. Macht, wenn ihr vorher euren Job macht, dann ist diese Fehlentscheidung und Menschen machen Fehler, ist dann nicht relevant. Aber natürlich ist die Szene maximal unglücklich und der arme Ralf Weber, und ich hoffe echt, wir haben am Freitag ein bisschen Zeit, ihn zu interviewen, weil er auch in der Tradi-Mannschaft spielt, wird immer jetzt mit dieser Szene in Verbindung gebracht, weil er nach dem Spiel auch komplett ausrastet. Also der hat super Spiele für die Eintracht gemacht, hat sich wirklich den Arsch aufgerissen, das war auch so ein Fighter und so. Ich mochte seine Spielart, so ein bisschen groß und schlaksig. Und der ist einfach nach dem Spiel komplett ausgerastet. Und wenn man die Szene sieht, zu Recht.
Oh, das Video will ich auf dem Heimweg sehen. Das habe ich in der Recherche nicht
gut dann
angeguckt. Aber ich glaube, was man sagen kann, das Spiel gegen Rostock ist eines der bezeichneten Diva-Momente und das ist wirklich etwas, was, glaube ich, noch Wunden hinterlassen hat, die noch nicht bei jedem Eintracht-Fan verheilt sind an der Stelle, weil wir haben es eben gesagt, das war die Chance auf den nächsten Meisterschaftstitel nach Jahrzehnten. Und jetzt auch Jahrzehnte später hatten wir diese Chance in der Form nicht.
Ja, und vor allem, damit startete eine ziemliche Durststrecke. Also dann war nicht viel da. Ne? Also da ist vor allem auch die wirklich ekelhafte Zeit unter Jupp Heynckes kam dann irgendwann. Also dieses Spiel war so der Start in ein ganz, ganz großes Tief. Ja? Also
aber ich glaube, jetzt haben wir alte Wunden aufgerissen bei euch Hörern alle. Das ist, glaube ich, der Moment, wo ihr eure Wunden einmal pflegen solltet oder vielleicht einfach zum Kühlschrank geht, euch ein neues Kaltgetränk holt und wir nutzen die musikalische Pause, um unsere Wunden hier mal kurz zu heilen. Ich hoffe, ihr konntet eure alten Wunden etwas versorgen, denn jetzt müsst ihr trotzdem noch ein ganz klein bisschen stark sein, denn über diverse Ab- und Aufstiege haben wir uns quasi weiter von Offenbach nach Sevilla bewegt. Unser Stammtischgast Sibi hat es letzte Woche ja auch schon ganz kurz angesprochen von den schweren Zeiten, die wir mal hatten, die Berg- und Talfahrt, die wir hatten. Du hast eben auch gesagt, Martin, danach kam die etwas schwierigere Zeit. Wie hast du diese schwierigere Zeit persönlich erlebt?
Ich muss sagen, da habe ich heute auch noch Brass. Also da mag jetzt auch mal Leute nicht so dissen hier im Radio. Andererseits, unsere Hörerschaft ist ja auch noch nicht so groß, dass es jetzt um die Welt geht.
Weißt du nicht?
Ja, weiß man nicht. Nein, kann man sagen, habe ich ja ein paar Mal schon rausgelassen, dass ich Jupp Heynckes, egal ob er bei der Eintracht Trainer war oder bei Bayern, einfach richtig schlecht finde. Also und bei der Eintracht hat er halt so viel kaputt gemacht. Und das war halt diese Phase nach 92. Da kam nicht gleich Jupp Heynckes, da war erst Klaus Toppmöller und Charlie Körbel, der Arme, musste dann immer einspringen, wenn es mit den Trainern nicht geklappt hat, so wie mit Klaus Toppmöller, und hat dann auch wieder für Jupp Heynckes übernommen und dann kam der Steppi auch wieder rein. Also es war eine ganz, ganz wilde Zeit, keine Konstanz auf dem Trainerposten. Also es war, da kann ich mich auch noch wirklich dran erinnern, da war die Diva-Hochzeit. Also ich glaube zwischen 92 und sagen wir mal 98 war so die erste massive Diva-Phase, und zwar negativ in dem Sinne, ja.
Deine Berichterstattung klingt auch, wie ich mich fühle, nach so einer kleinen Kinderberg- und Talfahrt, total durchgeschüttelt. aber das ist richtig, 96 war der erste Abstieg der Eintracht. Das heißt, erstmalig in der Geschichte der Eintracht haben wir nicht mehr erstklassig, sondern zweitklassig gespielt. Was glaubst du, macht das mit so einem Verein? Ich meine, wir könnten jetzt in Wolfsburg einmal anrufen und fragen, wie die sich heute fühlen, aber ich würde eher gern deine Perspektive wissen. Was glaubst du, was macht das mit dem Verein?
Ist auch kein guter Vergleich mit Wolfsburg. Das, weil ich glaube nämlich, das ist in allererster Linie mal ein finanzielles Thema. Also du kannst den Kader meist nicht halten. Du kannst, du hast Probleme, die Zuschauerzahlen zu erfüllen, wenn du nicht gerade ein Kultverein bist wie Schalke oder all diese Themen. Also ich glaube, dass es schon massiv schwierig ist, sich gleich wieder zu berappeln. Und man sagt ja auch ganz oft, wenn du nicht direkt wieder aufsteigst, hast du ein Problem.
Ja.
Das sind ja Vereine wie Schalke jetzt lange, Hamburg lange, Kaiserslautern steckt auch noch mittendrin. Wenn du nicht direkt den Wiederaufstieg schaffst, hängst du schwer in der Suppe. Ja,
ja, das stimmt. Dann ist es, glaube ich, wirklich eine Stagnation, die du am Ende des Tages hast. Aber wir sind nicht direkt wieder aufgestiegen. Wir haben 2 Jahre gebraucht. Das heißt, 1998 sind wir wieder aufgestiegen. Pünktlich zur 100-Jahres-Feier haben wir quasi wieder erstklassig gespielt.
Als Meister der zweiten Liga, ne? Oder? Wenn ich mich recht erinnere.
Da hast du jetzt den blinden Fleck in meiner Recherche gefunden.
Nee, da war Horst Ermantraut Trainer, glaube ich, in der Phase. Der war auch dann mal fast 2 Jahre da. Und mit dem sind wir dann aufgestiegen als Meister der zweiten Liga. Der war ja auch lustig. Dieser Plastikstuhl, der Weiße von Horst Ermantraut, steht übrigens auch noch im Museum. Den müsst ihr euch unbedingt angucken. Der war ja so ein bisschen so ein verschrobener Coach. Genau, nur um halt dann 98, 99 nach dem Aufstieg auch wieder direkt unten rum zu dümpeln und, glaube ich, 4 Trainer in einer Saison zu verschleißen. Ja, also es wurde nicht viel besser. Ne? Also ist ja auch so, wenn du nicht gerade, das Einzige, was, glaube ich, Kaiserslautern hat es geschafft, als Zweitliga-Aufsteiger Meister zu werden. Die Aufsteiger haben es ja grundsätzlich schwer. Ne? Und es war bei uns ja dann genauso. Es war dann 15. Platz, 14. Platz und dann ging es ja auch schon wieder runter, ja, 2000.
Oh Gott, ich hoffe, ich sehe da kein Pattern irgendwie, so ein bisschen wie Final Destination, dass ich sehe 4 Trainerteams in einer Saison. Das hätten wir diese Saison auch fast geschafft. Ich hoffe, dass wir da einen anderen Befreiungsschlag schaffen an der Stelle. Aber du hast es gesagt, danach ist ja dann quasi irgendwie wie so ein Jojo-Effekt bei Diäten entstanden. Gefühlt sind wir alle 2 Jahre mit dem Aufzug runter, wieder hoch, wieder runter, wieder hoch, bis wir dann 2012 mit dem Aufzug nach oben gefahren sind. Und der Aufzug ging dann nicht nur in die erste Liga, sondern gefühlt kontinuierlich auch Richtung Erfolg.
Ja, das war schon gut. Ne? Eine Delle natürlich nochmal mit 2016, wo wir dann den 16. Platz in der Relegation verteidigt haben, das ja auch wieder, ne, das war jetzt keine Niederlage, aber das kann auch prägen. Ich glaube, dass der Nichtabstieg 2016 auch den ersten Grundstein gelegt hat für die Phase, die danach kam mit Niko Kovac. Ja.
Meinst du?
Ja, auf jeden Fall. Der Niko Kovac war ja der Retter damals und hat uns dann natürlich erst ins Finale und dann zum Sieg gecoacht, ja.
Ja, du weißt ja, ich bin ja quasi der Meister der Sprichwörter. Das Sprichwörter meinst du, das ist dann quasi so ein Schlag von Bug gewesen oder wie man sagt, dass das
ja
immer
ja
so ein Lachwerden war.
Ja, das ist so, vielleicht kam auch daher mein Hang zu Riera, so ein bisschen zu sagen, hey, gib ihm noch eine Chance. Der Kovac hat die Chance auch bekommen, ja, hat dann aus einer miesen Saison das Beste rausgeholt, um dann 2 Saisons wirklich super Vollgas zu geben. Ja.
Das stimmt. Jetzt haben wir uns aber irgendwie lang genug, finde ich persönlich, mit irgendwie Niederlagen, Aufzugfahrten etc. beschäftigt. Ich denke, ist es mal an der Zeit, dass wir nicht nur unsere Perspektive teilen, sondern dass wir einmal reinhören, was der Stammtisch denn von den prägenden Spielen zu berichten hat.
Ja, ich freue mich auf die Kategorie, unfassbar. Also, dann hören wir mal, was die Jungs sagen.
Stammtischgebabbel.
Hi, Gute, mein Lieber, der Pumba hier. Ja, ein Highlight. Also ein Highlight, wo ich mich sehr gerne daran erinnere. Es war, glaube ich, vorletzte Saison zum Heimspiel gefahren gegen die Bayern. Und da haben wir uns mit den Leuten, wo wir hingefahren sind, unterhalten. Haben gesagt, ach, hoffentlich kriegen wir heute nicht hier so eine 6-0-Klatsche oder irgendwas. Und dann fing das Spiel an und dann fällt es 1-0, das 2-0, das 3-0. Wo wir sie dann 5-1 weggemacht haben, die Bayern. Also das war, ich glaube, das größte Highlight, was ich jetzt so im Stadion selber erlebt habe. Das war einfach mega. Vor allem die Stimmung dann, ey, das war grandios.
Gute, der Jens. 1988 gegen Bochum, das DFB-Pokal-Endspiel, was wir gewonnen haben in Berlin. Das war so als jugendlicher, junge 17-Jähriger, so mit das erste Auswärtsspiel, was ich miterlebt habe und was wir auch gerade gewonnen haben mit dem Titel. Damals schon gute Stimmung gewesen. Mich hat es zwischenzeitlich mal gesundheitlich ein bisschen aus der Bahn geschmissen. Und da war das erste Spiel, wo ich wieder dabei sein konnte, auch ein Auswärtsspiel in Barcelona gegen Barcelona. Erste Heimspiel, Offentag genau, 4 Jahre abwesend im Waldstadion gewesen, gegen West Ham. Und ich denke mal, gegen Barcelona und gegen West Ham braucht man nicht großartig dazu was zu sagen. Es waren stimmungsmäßig beides Jahrhundertspiele.
Hier ist der Eintracht-Fan Uli Madin aus Karl am Main. Ich glaube, alle, die in Barcelona mit dabei waren, die werden das niemals vergessen. Die Tage mit Freunden im Apartment, gutes Essen, ein fantastisches Spiel mit einem Wahnsinnsergebnis für uns. Das wird sicherlich niemand vergessen. Aber hier erzähle ich mal eine kleine Geschichte aus vergangenen Tagen. Ich war 18 Jahre alt. Es ging zum Pokalendspiel nach Berlin 1988 gegen den VfL Bochum. Ich war in der Zeit noch niemals im sogenannten Ausland gewesen und schon gar nicht in der ehemaligen DDR. Also sind wir morgens fröhlich mit dem Bus Richtung Berlin gestartet durch die damalige Transitzone der DDR. Und kurz vor Berlin wurden wir von DDR-Grenzern angehalten zur angeblichen Kontrolle der Pässe. Das würde sehr, sehr lange dauern. Aber wir könnten die Zeit erheblich verkürzen, indem wir 2 Kästen Bindingbier spendieren. Das haben wir natürlich dann auch gemacht. Und so konnten wir innerhalb von 10 Minuten unsere Fahrt nach Berlin weiterführen. In Berlin angekommen, das erste Mal in einer richtigen Großstadt war etwas Neues für mich. Es war aufregend, es gab tolle Biergärten. Wir hatten einen wunderschönen Tag bei strahlendem Sonnenschein. Dann ging es ins Stadion und es war ein sehr, sehr enges Spiel mit wenig Torchancen. Beide Mannschaften schenkten sich nichts und kämpften. Die Stimmung war trotzdem grandios. Als alle schon glaubten, es geht in die Verlängerung und das Spiel geht dann vielleicht in die Hose, schoss in der 88. Minute Lajos Tetteri einen Freistoß unhaltbar in den Winkel. Ich war in dem Moment direkt hinter dem Torpfosten und konnte es gar nicht glauben, dass wir in dem Moment dieses Pokalendspiel gewonnen haben. Und das ist ein Augenblick, den werde ich niemals vergessen.
Also der Moment, an den ich mich erinnern kann, war auf jeden Fall zum einen der Platzsturm gegen West Ham. Unvergessen, als ich auf dem Platz war. Und dann anschließend das Finale mit meinem Vater zu erleben. In Sevilla live. Das war schon ein großer Moment. Ich weiß, wir haben die Karten gekauft von einem Leipzig-Fan. Die sind ja vorher gegen die Rangers rausgeflogen. Es war dann so 4 Tage. Wir haben kurzfristig die Karten bekommen und mussten dann das Flugticket von dem Leipzig-Fan abkaufen. Und es fing ja schon an in der Stadt, wo in Sevilla jeder Gute gesagt hat, du hattest 40 Grad, du hattest einen schönen Platz, man hatte ein schönes Hotel, man war direkt in der Stadt drin, man konnte direkt gut essen gehen. Also all in all wirklich das beste Erlebnis, was es gab. Dann natürlich das Festplatz mit Chelo und Abdi waren da, die Frauen waren da und haben noch Stimmung gemacht. Ich habe die Jungs von Fußball 2000 da getroffen. Dann ging es zum Spiel, dann die Verlängerung, dann nichts zu trinken. Dann haben sie die Läden zugemacht, bis hin zu nachts noch mit Fake-Taxis dann zum Hotel gefahren, weil alle Taxis belegt waren. Also all in all unvergessen.
Gute Adler, hier ist der Sasch von der Hot Volley. Mein wahrscheinlich größtes und auch irgendwie skurrilstes Erlebnis mit der Eintracht
war der 18. Mai 2022, wo ich mich, und da kommt auch gleich ein kleiner Deep Dive, habe mir oft die Frage gestellt, ob die Mannschaft es wirklich den Fans schuldig ist, alles zu geben für das, was die Fans machen. Und an diesem Tag erschien es mir mal wieder so, dass es so ist. Ich bin nämlich morgens um, ich glaube, 3:30 zum Flughafen Frankfurt gefahren, bin von Frankfurt über Brüssel nach Porto geflogen, von Porto noch 2,5 Stunden mit Mietwagen nach Sevilla, um dann da irgendwie um 15:30 anzukommen und über das Fanfest, den Fanmarsch, wo man sehr unwirsch von den spanischen Justizbehörden geblockt wurde, dann irgendwann abends um 8 im Stadion anzukommen, wo es nichts mehr zu trinken gab, Wasserhähne abgestellt, alles, was die FIFA, die Behörden auf die Ausschreitungen am Mittag ja zurückgeführt haben. Aber trotz aller widriger Umstände war natürlich dieser Abend grandios, in einem Open-Air-Stadion unsere Eintracht siegen zu sehen, den Europapokal holen zu sehen. Bin dann auch runter, hab das Elfmetertor von Boré noch sehr, sehr nah gesehen. Und ja, trotz langer Anreise, trotz Grippe und Kreislaufproblemen aufgrund der Hitze, kann da einfach nichts drüber hinwegtäuschen. Das ist definitiv mein dickster, geiler Moment mit der Eintracht war und auch wieder mal beweist, was ich bereit bin für meinen Verein zu machen. In diesem Sinne, Gude.
Ich werde einfach nicht müde, es zu sagen. Ich liebe diesen Stammtisch und ich finde es mega, dass er quasi von Woche zu Woche wächst, dass wir gefühlt anbauen müssen in unserer virtuellen Kneipe. Aber zum Glück ist da die Quadratmeterpreise nicht so teuer in diesem virtuellen Stammtisch. Von daher, wir können weiter anbauen. Hast auch du Bock, in Zukunft Teil unseres Stammtischs zu werden, deine Erlebnisse, Gedanken, Emotionen oder Erfahrungsberichte mit uns zu teilen? Meld dich doch bei uns.
Oder schick uns einfach, geht ja bei Instagram und TikTok auch, einfach eine Sprachnachricht drüber schicken. Irgendwas kann ich draus machen oder können wir draus bauen.
Definitiv. Lass uns mal über das sprechen, was wir jetzt gehört haben. Da war ganz schön viel dabei. Ich versuche das mal so ein bisschen strukturiert einzusortieren. Ich finde es mega spannend. Wir sprechen jetzt hier über historische Momente, die wir nur aus Museuminformationen kennen, über Titel, über Abstiege, über alles. Und dann kommt der Stammtischgast Pumba um die Ecke und erzählt uns von seinem Bayern-Spiel. Finde ich mega. Weißt du noch, wo du bei dem Spiel warst? Kannst du dich noch daran erinnern, an dieses Spiel?
Ja, ich weiß sogar, wer bei mir war. Ne? Also wir waren im 37er, wie immer. Und die Torschützen kriege ich auch noch zusammen. Also es war wie im Rausch. Also Marmoush, Larsson, Knauf. Oh, fuck. Jetzt fehlt wer? Ah, no Dina Ebimbe. Dina Ebimbe. Dann fehlt immer noch einer. Rode? Nee. Sag mir den 5. Torschützen.
Frag der Pumba. Ah, okay. Ich bin doch hier nicht.
Pumba weiß bestimmt. Grüße gehen raus.
Genau. Nee, aber ich finde es mega. Wäre das Spiel bei dir in den Top-Highlights gewesen?
Eigentlich ja. Das ist irgendwie gemein, weil es ne, kein großes europäisches oder Pokal. Aber ja, eigentlich ist es das schon, weil die Bayern-Spiele sind ja immer Highlights. Und das war ja schon, da haben wir sie schon rasiert, wie die Kids sagen würden. Ne? Also da kann ich mich noch an ein Spiel erinnern. Wo wir, die Bayern kommen sehr ungern zu uns. Mir wäre aber zuerst das 3-3 eingefallen in der, das Heimspiel nach diesem Spiel, wo wir quasi in letzter Sekunde noch das 3-3 gemacht haben. Und da kann man nämlich auch sagen, dass sehr wohl ein Unentschieden auch ein grandioses Spiel gewesen sein kann. Mhm. Aber das 5-1 war natürlich auch Wahnsinn. Und mir tut heute noch die Schulter weh. Ja.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, vielleicht kannst du dich auch nur an dieses Spiel erinnern, weil ich glaube, ich habe bei jedem Tor fassungslos an deiner Schulter gerissen und war irgendwie so im ich kann es nicht glauben, what the fuck Moment hier. Ja. Einfach. Und ja, ich hätte es jetzt aber ehrlicherweise gar nicht in meine Highlight-Liste mitgebracht, aber deswegen, ich freue mich umso mehr, dass der Pumba es mitgebracht hat, weil irgendwie ist das die Robin Hood-Geschichte, die es bestätigt, oder? Dass wir einfach Bayern es nehmen, aber gegen Absteiger es nicht schaffen.
Genau, aber auch wenn du wieder sauer bist, diese Robin Hood-Geschichte hatten wir dieses Jahr halt auch nicht. Ne? Also wir haben dieses Jahr sowohl gegen die Kleinen als auch gegen die Großen verloren. Also das merkt man in der Saison. Also das war nicht so grandios dieses Jahr. Und aber wir haben immer irgendeinem wehgetan. Wir haben auch den Dortmund dann ganz oft wehgetan, in Leipzig immer gut ausgesehen. Das weiß ich, da kommt ja der Robin Hood her eigentlich. Ja.
Ja, aber das ist, ich habe gerade für mich selber im Kopf so einen Aha-Moment, du hast vollkommen recht, den Robin Hood haben wir dieses Jahr auch nicht gesehen, aber vielleicht ist das auch eine der weiteren Erklärungen, was die Saison nicht funktioniert hat oder schiefgegangen ist. Was aber funktioniert hat, ist, dass der Jens uns auch seinen Erfahrungsbericht geteilt hat. Und das finde ich super spannend, dass er hier von seinen jugendlichen Zeiten mit, wie alt war er, 18, glaube ich, oder 16, 16-jähriger Bub, den Pokal 88 gegen Bochum mit dabei war, als wir den gewonnen haben.
Das habe ich auch noch vor mir. Das Tor kann ich abrufen, diesen Freistoß von Lajos Tetari zum 1-0. Echt ein Mausspiel. Ne? Der Uli hat ja auch davon berichtet im Stammtischgebabbel. Dieses Spiel war so abartig schlecht. Aber ich habe es noch vor mir, weil meine Fußballzeit beginnt 86 mit der WM. Da habe ich wirklich, wenn ich meine ersten Gedanken abrufe, ist Mexiko. Das verlorene Spiel mit Völler und Rummenigge, das kann ich abrufen. Und dann natürlich auch die Eintracht 88 im Pokal. Mit diesem einen Highlight quasi.
Mega. Und weißt du, was mich gerade freut, bevor wir weitermachen? Wir haben einen neuen virtuellen Stammtischgast. Und zwar die Grüße gehen raus. Relegation gucken und euch im Radio hören ist ein grandioser Dienstag. Weiter so. Zimbo, viel Spaß beim Relegationsspiel gucken.
Der guckt auch alles, oder, Zimbo? Viele Grüße.
Nein, das möchte ich nicht. Ich freue mich drüber. An der Stelle nochmal, was wir aber auch gehört haben, ist das Spiel gegen West Ham. Was der Joel uns berichtet hat, ne? Ja. Finde ich, gehört an den Stammtisch. Und ich glaube, das ist der Moment, worauf du, seitdem du heute Morgen aufgestanden bist, gewartet hast, dass wir jetzt über dieses Spiel und den Platzsturm sprechen.
Ja, nicht nur über den Platzsturm. Also, und ich feiere Joel natürlich noch mehr, dass er wirklich auf dem Platz war. Gut, ich glaube, das halbe Stadion war auf dem Platz. aber muss man ganz klar sagen, war ja auch mein Highlight, was zuerst in meinen Kopf kommt, ist ein Halbfinale in einem europäischen Wettbewerb gegen einen englischen Gegner, was willst du mehr? Wobei die Stimmung der West Ham-Fans eher extrem enttäuschend war, muss ich sagen, genau wie alle anderen englischen Teams, die mich diese und letzte Saison oder die letzten Jahre sehr enttäuscht haben. Die Stimmung aber, die wir gemacht haben, und wir haben, glaube ich, ja nur Plätze bekommen in der Ostkurve, wir waren nicht Nordwest leider, weil die einfach massiv überfüllt war. Wir waren froh, dass wir überhaupt im Stadion waren, und war aber auch geil, weil wir direkt den Blick dann auf den Wahnsinn hatten und auch, ne, wenn wie dann die Horde ausbricht zum Platzsturm. Ich habe aber das Stadion noch nie so laut erlebt.
Also, ich war heiser vorm Spiel.
Genau, also erstmal, wir waren ja auch laut, das ganze Stadion war laut, ne? Die Nordwestkurve trägt dieses Stadion immer, aber in diesem Spiel waren alle laut und es waren alle nochmal 50% lauter, als es normal war. Also es war, und zwar vorm Spiel, vom Warmmachen bis zum Platzsturm, massiv. Also, und da, du hast mich vorhin gefragt, ob Fans, ne, Einfluss haben oder Heimspiele Einfluss haben. Mhm. Ja, sehr wohl. Also der Grund, warum wir gegen West Ham gewonnen haben in diesem Halbfinale, waren sehr wohl auch die Fans. Der Grund, warum wir den Europapokal gewonnen haben, waren ganz klar auch wir. Und das klingt jetzt so ein bisschen angeberisch, aber wir als Teil der Fans, die unterstützt haben, alle, die in Barcelona waren, haben einen riesen Anteil, und das haben der Vorstand und alle haben das ja gesagt, denen gehört ein riesen Anteil. Deswegen wurde dieser Europapokal auch sehr lange durch Frankfurt getragen, als wir wieder zurück waren. Das, so eine Stimmung ist unfassbar.
Ja, ich glaube, es ist eine gute Überleitung. Es ist ja auch quasi unser Heimspiel in Barcelona gegen Barcelona gewesen, weil das Spiel bleibt nicht nur quasi in der Eintracht-Bubble und der Eintracht-Szene in Erinnerung, sondern auch in der kompletten Fußballwelt, weil das eigentliche Heimspiel in Frankfurt haben wir 1-1 gewonnen, eigentlich, würde ich schon fast sagen, weil das war ja schon eine Art kleines Wunder, dass du gegen Barca zu Hause 1-1 spielst. Das heißt, du hattest die aller perfektesten Voraussetzungen überhaupt quasi für ein vermeintliches Auswärtsspiel in Barca. Aber ich glaube, der Unterschied hier war, die einen nennen ihn den Cup der Verlierer. Ich glaube, Franz Beckenbauer war das, oder? Der ihn mal so genannt hat. Der hat ihn so ein bisschen diffamiert, was die Wichtigkeit, Wertigkeit angeht. Und für uns war das Momentum.
Das ist halt der Wettbewerb, wo wir hingehören. Also wo ich uns eingruppieren würde. Scheiß doch auf Champions League, um es mal ganz klar zu sagen. Wir gehören in diesen Europacup rein, und ich nenne ihn auch so, weil er schon immer so heißt. Und ich hätte mich auch über die Conference League gefreut, ne? Hauptsache europäisch spielen, in Länder fahren, all diese Dinge, ja. Und ich verbinde halt mit Barcelona schon auch coole Erlebnisse. Ich bin halt extrem enttäuscht, weil wir als Adler on Tour, sagen wir mal, leider nicht on Tour waren. Also wir hatten Karten fürs Heimspiel, um es mal hier zu outen, und mussten aber geschäftlich nach Berlin an diesem Tag. Und ich hasse mich dafür, dass wir das nicht irgendwie weggebogen haben, weil wir nämlich unsere Heimspielkarten abgeben mussten und auch die Reise nach Barcelona nicht hinbekommen haben. Und deswegen Ja, da ärgere ich mich heute noch extremst drüber, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt.
Ja, das stimmt. Das sind auch zwei blinde Flecken in meiner Zeitzeugengeschichte. Definitiv. Aber da...
ich verstehe die Zweideutigkeit jetzt gerade. Grüße gehen raus an Jörg, der weiß auch, was wir meinen.
Ja, ich kann mich nicht an alle Tage meines Lebens erinnern. Manche sind warum auch immer einfach nicht mehr präsent in meinem Kopf. Spaß beiseite. Der Uli hat es dann auch nochmal aufgegriffen, wie wahrscheinlich jeder Barca ist das Spiel. Das löst so viele Gefühle aus. Mhm. Aber was ich mega spannend finde, und danke Uli für die Geschichte, die du mit uns geteilt hast. Pokalendspiel 88 gegen Bochum, der Jens hat es drüber berichtet, aber zwei Kästen Bindingbier beschleunigen die Transitzone. Das heißt, wir haben zukünftig immer nur noch zwei Kästen Binding im Kofferraum, oder?
Es gibt nichts, was man nicht mit zwei Kästen Binding lösen könnte, ne? Also von daher, ja, kann ich mir genau vorstellen. Und die hatten ja genug dabei. Also wenn es nur ansatzweise so gelaufen ist wie heute bei Auswärtsfahrten, waren die zwei Kästen, haben wehgetan wahrscheinlich, aber es war genug dabei.
Ja, aber es ist doch geil, dass wir in unserem Stammtisch wirklich Zeitzeugen haben, die uns ein bisschen was von dem berichten können, wo wir noch nicht alt genug waren, wo wir einfach vielleicht auch noch Lautern-Fan waren und gar nicht unterwegs waren oder so. Ich würde jetzt vielleicht gerne mal hüsteln an der Stelle. Nee, aber der Uli ist ja quasi schon ein routinierter Pokalsieger-Miterleber-Fan, wenn es dieses Substantiv überhaupt gibt. Aber der hat es dann direkt zweimal miterlebt, finde ich Hammer.
Ja, definitiv.
Was auch gut ist, ist unser neuer Stammgast Sasch, herzlich willkommen. Der hat vom 18. Mai 2022 gesprochen. Ich finde die Superlative geil. Dicksten, geilsten Eintracht-Moment. So ist es in seinem Gedächtnis und in seine Netzhaut gebrannt worden. Ich finde allein diese Reisetracking-Daten mega, oder? Es ist da auch so ein bisschen bezeichnend.
Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Und das ist ja, der war ja nicht der einzigste. Und ich glaube, es war auch nicht die abgefahrenste Route, die Leute genommen haben, um nach Sevilla zu kommen. Ne? Also schickt uns da gerne mal Infos rein, wie denn eure Route nach Sevilla war. Aber das macht uns ja als Fans auch aus. Nicht nur das Spiel selbst, sondern wie kommen die Leute dahin, was, ob in Bus oder Bahn, ne? Unser Lieblingskurvensong. Ja. Wie kommen die Leute dahin? Wie ist das Verhalten vor Ort? Also die haben ja nicht nur Camp Nou übernommen, um nochmal auf Barcelona zu kommen, sondern auch dieser Fanmarsch, gibt es ja auch dieses Video, dass die spanische Lady aus dem vom Balkon dreht und dann kilometerlang weiße Eintracht-Fans beim Marsch zeigt und alle denken schon, wow, und dann dreht sie ihr Handy in die andere Richtung. Da sind genauso viele Leute auf dieser Allee unterwegs. Das gehört ja alles dazu. Und Sevilla war dann wahrscheinlich genauso, ja.
Ich erinnere mich noch genau, wie diese Videos über Social und über WhatsApp, ich weiß nicht, über wie viele WhatsApp-Gruppen diese Videos geteilt wurden und welche glaubst du nicht Momente da entstanden sind.
Genau. Und Sevilla war genauso. Wir waren ja im Dauerkontakt auch mit Sasch und Sibi, die alle vor Ort waren und so. Und wir haben ja alles live aufgesaugt, ja.
Ja, ich finde es geil, wir werden ja wieder europäisch spielen. Du hast es ja eben angekündigt.
Nächstes Jahr aber nicht.
Nee, nächstes Jahr nicht. Aber wenn wir das wieder machen, fände ich das geil, wenn du einfach so ein paar Peilsender den Fans mitgibst und dann an so einer Live-Karte so diese ganzen Routen siehst, so die man da hinkommt. Ich wollte es jetzt nicht sagen, bevor er wieder durch die Karbowski-Kurve schwimmt. Aber was auch ein Thema ist, ich glaube, der Sasch war es, der es angesprochen hat. Die Rahmenbedingungen und der Umgang mit den Fans, da haben wir auch ein paar Storys gehört, also gerade bei gefühlt 40 Grad plus und es gibt kein Wasser mehr, das finde ich schon...
Ja, ist übel. Das haben sie ja direkt alle, also ne, alle unsere Kanäle haben ja da geglüht, haben erzählt. Oder die Geschichte, die ich noch ergänzen kann, ist, dass sie nach dem Spiel dann ein Stück nach Sevilla reingegangen sind und die dann irgendwie 20 Euro für eine 0,5er Wasserflasche aufgerufen haben. Und dann muss ich mich auch nicht wundern als Veranstalter, dass es dann Ausschreitungen gibt, wenn ich Leute Wasser verwehre. Also das geht gar nicht, aber das war ja nicht der einzige Ort. Wir waren ja auch selbst in Lyon damals unterwegs, wenn du dich erinnern kannst.
Da kann ich mich erinnern.
Da habe ich mich auch nicht gut gefühlt. Ne? Also es ist dann immer so mitgehangen, mitgefangen und finde ich aber trotzdem sehr ungeil, wenn du da vom Polizisten in voller Montur eingequetscht und weggeschoben. Ja, das ist schon nicht cool. Und das ist ja so der Standard anscheinend mittlerweile.
Ja, ich finde, das ist ein ganz schwieriges Thema für sich, weil, also ja, das ist nicht cool. Das ist auch nicht cool, wenn du da als Frau irgendwie in der Situation bist. Aber wenn du manchmal in die Augen dieser kleinen Buben guckst, was da ganz oft auch an Polizisten steht, die stehen da ja auch nicht immer freiwillig da. Also die handeln ja auch nur, wie sie müssen. Aber das will ich hier gar nicht
Dann machen wir eine eigene Sendung mal drüber. Ich glaube, da haben wir auch genug zu erzählen. Zum Beispiel, aber auch positive Dinge aus Tottenham, wenn du dich erinnerst. Ne? Der Polizist, der uns beim Fanmarsch 2 Stunden lang begleitet hat. Und der war zum Beispiel cool. Also,
der war auch nur neidisch auf das Bier, was ich hatte und er ja, nicht trinken durfte.
Da, lass uns mal die Idee weiterverfolgen, ob wir das in eine eigene Sendung packen. Ja,
ja. Nee, aber das sind schon krasse Rahmenbedingungen. Da finde ich aber auch gut, dass da nochmal nachgegangen wurde, ja, glaube ich auch. Ne? Weil das ist dann schon super schwierig. Wir selber waren aber in dieser Geschichte schreibenden Nacht nicht in Sevilla. Was wir quasi oder wo wir das Spiel erlebt haben, das berichten wir nicht jetzt, weil das wäre ja blöd, wenn das einfach folgt, sondern das machen wir nach 2 Songs. In der nächsten Saison werden wir leider keine europäischen Nächte haben. Darüber haben wir letzte Woche ausgiebig gesprochen.
Und heute auch schon. Du wiederholst dich.
Ja, aber ich möchte ja eine Mitigation an der Stelle vorschlagen. Und zwar finde ich, sollten wir uns deswegen umso mehr unsere europäischen Highlights nochmal in Erinnerung rufen und uns quasi für die nächsten gut 35 Minuten nochmal darin suhlen, damit wir uns quasi damit über die nächste Saison tragen. Wenn du jetzt an das Spiel im Cup Nou denkst, wir waren zwar nicht da, aber wir haben es gesehen. Welche Erinnerung ruft es bei dir oder welche Gefühle löst es jetzt gerade aus?
Es ist immer so ein schwerer Begriff und auch ganz oft falsch verwendet, stolz. Also ich war stolz, Eintracht-Fan zu sein in dem Moment. Und es ging noch nicht mal primär um das Spiel, sondern es ging um das Zeichen, das wir als Verein gesetzt haben. Also das heißt, dass natürlich war das Spiel auch der Hammer. Also das, boah.
Ich kann mich nicht erinnern, von daher, ich glaube dir an der Stelle einfach
mal. Ja, es war ein gutes Spiel. Gut. Ich zeige dir nachher nochmal die Wiederholung.
Danke.
Nein, natürlich war das Spiel brutal, aber allein schon bevor dieses Spiel losgegangen ist, dieses Stadion in Weiß, die Leute vorher am Fanmarsch, und es gab ja keine, ich glaube in Barcelona selbst gab es keine Ausschreitung oder so, oder zumindest keine, von denen man jetzt gehört hat.
Ja.
Da war alles friedlich. Wir haben einfach das Ding übernommen und einfach zu sehen, was Leute für ihren Verein aufnehmen, wie im positiven Sinne verrückt die alle sind, ja, grandios. Und dann diese Kleinigkeiten, also ich erinnere mich so viel an Kleinigkeiten bei dem Spiel, natürlich an die Tore, Boré, dieser Knaller in Winkel, Kostic-Tor, aber vor allem auch, dass zur Halbzeit die Ultras von Barcelona einfach aus dem Stadion gegangen sind, wie kleine, motzige Kinder dieses Stadion verlassen haben. Es wurde irgendwie alle 5 Minuten besser, ja. Krass. Also einfach aber nur krass.
Mal ganz ehrlich, hast du im Vorfeld, also klar, man hat dann an dem Tag die Bilder gesehen, man war total gehypt und aufgepumpt und unter
Adrenalin. Man war eifersüchtig, dass man nicht da war.
Ja, natürlich. Ja. Aber hast du trotzdem irgendwie dran geglaubt, dass da irgendwas gehen könnte? Also so wirklich, wirklich dran geglaubt?
Du wirfst mir immer vor, dass ich so unheimlich positiv denke und eine rosarote Brille auf habe. Ich habe schon gedacht, also nach dem 1-1, habe ich das schon gedacht. Und das, was uns dann 92 in Rostock quasi widerfahren ist, dass wir den Gegner massiv unterschätzt haben, ist halt Barcelona passiert. Wir waren einfach der Underdog. Und ich mag diese Underdog-Rolle. Ne? Und waren wir auch gegen die Bayern. Und gegen Barcelona haben wir es einfach massiv ausgespielt.
Ja, ja, ich habe es eben gesagt, die dachten, das ist der Cup der Verlierer. Das war für die nicht so wichtig. Für uns war es das Wichtigste. Und das ist eben schon gesagt, wenn man die Bilder gesehen hat, man war ein bisschen neidisch, definitiv. Wir haben dann irgendwie dieses Jahr gehofft, dass wir das wiederholen können, dass wir einen ganz kleinen Barca-Moment nochmal abrufen können. Haben wir das?
Nee, also Ansgar Knauf hat es und auch wieder Respekt an den underratedsten Spieler dieser Saison wieder. Ansgar Knauf hat, hat alles das mitgebracht, was es nötige, also was ein Bankspieler so mal nötig hat. Der Einsatz war alles da, dieses Tor, das er auch in Barcelona geschossen hat. Ich glaube, da sind alle Spanier ganz, ganz kurz massiv nervös geworden, als der Ansgar dieses Tor geschossen hat. Aber naja.
Da möchte ich unseren ganz privaten Moment teilen. Wir waren in Barca, wir hatten aber keine Karten. Wir waren so naiv, jugendlich, leichtsinnig und hatten die Hoffnung, dass vor Ort noch was geht. Wir hatten eine Karte am Ende und du hast sie dankenswerterweise einer anderen Frau abgegeben, sodass wir es zusammen in einer Stammkneipe von Barca-Fans direkt vorm Stadion geschaut haben. Die haben uns die ganze Zeit ein bisschen gedisst, aber als das Tor gefallen ist, ich habe noch nie gesehen, wie eine Stimmung so schnell umkippen konnte und die waren so ein bisschen von überheblich zu, ich mache mir Pipi in die Hose, Moment von 0 auf 100.
Ja, das waren so 5, 6 Halbstarke, weiß ich noch. Die saßen da und haben irgendwie so an dem Bier genippt. Und als der Ansgar dieses Tor schießt, sind die einfach fast vom Stuhl gefallen. Ja, das war es schon wert, ja.
Ja.
Aber gut, Barca soll für uns nicht sein, glaube ich. Ne? Nach den 2 verfassten Spielen in dem Jahr hat es dies Jahr dann auch nicht gereicht. Vielleicht kommen wir irgendwann mal, wenn wir wieder in Barcelona sind, auch mal in dieses Stadion rein. Ne?
Der steht auf meiner Bucketliste. Irgendwann rein und wenn nur an dem Spieltag mal eine Besichtigung machen. Spaß beiseite, aber Barca ist auf alle Fälle eine Reise wert. Die Stadt ist wunderschön. Aber lass uns noch mal in das Jahr 2022 schauen. Ich habe vorhin schon angeteasert, wir waren nicht in Sevilla. Wir haben quasi diese Nacht erlebt im Stadion, im Waldstadion beim Public Viewing. Und nimm uns doch noch mal mit auf deine ganz persönliche Gedächtnisprotokollreise, Martin.
Ja, oh, das ist, wie gesagt, altes Hirn, aber auch das ist ja unvergesslich. Natürlich wird jeder, der in Sevilla sagen, es kann nicht getoppt werden, aber ich glaube, jeder, der im Stadion war, und es waren ja auch ein paar, wird auch sagen, dass das auch unvergesslich ist, wie wir dieses Public Viewing wahrgenommen haben. Und es war einfach so ein bisschen Anarchie, finde ich. Also es war so einfach, jeder ist dahin, wo er wollte. Es gab zwar Stehplätze und Sitzplätze, aber jeder ist dahin, wo er wollte. Dann hatte irgendwie eine Gruppe von Jungs ein komplettes Fass Bier geklaut und hatte wie so Steinzeit-Caveman-Jungs haben sie versucht, dieses Fass Bier zu öffnen, indem sie es auf den Weg geschmissen haben. Also total
durchgedreht. Um das einmal einzuordnen, ich bin jetzt noch begeistert von den Stehplätzen, die du für uns organisiert hast, weil wir waren zu spät. Das heißt, wir hatten Stehplätze für den Außenbereich, aber du hast es geschafft, dass wir die Stehplätze im Innenbereich wahrnehmen konnten. Und das haben ganz, ganz viele Menschen geschafft. Das heißt, dieser Innenraum war dermaßen voll, dass die Feuerwehr, glaube ich, hier Brandschutzdurchsagen am Fließband abgeliefert hat, dass Menschen bitte freiwillig den Innenraum verlassen sollen, weil es einfach zu viele waren. Ich muss sagen, du hast eben gesagt, es war Anarchie, aber es war friedliche Anarchie. Das heißt, es gab irgendwie keine Situation, wo du das Gefühl hattest, es ist gefährlich, aber was haben sie natürlich gemacht? Sie haben die Getränkestände im Innenraum irgendwann geschlossen, sodass wenn du Trinken holen wolltest, bist du rausgegangen, aber sie haben niemanden mehr reingelassen. Mhm. Und das war der Moment, wo sie dann dieses Bierfass irgendwie geklaut haben. Und das war so ein bisschen Steinzeit-Höhlen-Mensch-Moment.
Da hat nur diese Uga-Uga gefehlt, ne? Leute, die einfach auf diesem Fass rumtun. Jeder, der mal so ein richtiges Bierfass also nicht das kleine Fässchen, was du hier beim Aldi kaufen kannst oder beim Rewe, so ein massives Fass gesehen hat, nein, das kriegst du nicht auf.
Ja, aber es war trotzdem, es war so eine euphorisierende, ausgelassene Superstimmung, es war der Hammer. Du hast es eben angesprochen, Boré hat das entscheidende Tor gemacht, was uns quasi zum Elfmeterschießen getragen hat. Irgendwie haben wir alle gedacht in der Nacht, da ist eine neue Stürmerlegende geboren, da geht was. Um dann festzustellen, Boré hat im Folgejahr, glaube ich, seinen Stammplatz verloren und danach wurde das Werder Bremen, glaube ich, sogar verliehen. Naja. Was macht der Bub jetzt?
Ich mag ja Transfermarkt.de, das ist so für die kompletten Nerds des Fußballs. Der Marktwert ist ja von, glaube ich, von zur Spitze 20 Millionen ziemlich weit gedroppt, auch bei Bremen schon, als er in der Bundesliga geblieben ist. Aktuell spielt er aber noch, er spielt auch sehr regelmäßig, hat alle Spiele für Porto Alegre in der brasilianischen Liga gemacht. Die sind leider irgendwo auf den nicht-europäischen Plätzen, wenn man die so nennen darf in Brasilien, irgendwo im unteren Mittelfeld gelandet. Er hat auch nur 2 Tore und 1 Vorlage, spielt aber, und soweit ich sehen kann, wenn nicht jemand nachnominiert wird, ist er leider nicht für Kolumbien bei der WM dabei, sonst hätte ich mich da gefreut, die wiederzusehen, weil er wird für immer einen Platz in unserem Herzen haben, egal was er tut, so wie Charlie Körbel und alle. Er ist eine Legende der Eintracht.
Oh, das war jetzt sehr romantisierend, aber das stimmt.
Ist das so?
Ja, absolut. Das zeigt aber, dass man auch Legende sein kann, ohne dass du sofort eine Stammplatzgarantie bekommst.
Genau, also ich finde, dass Raphael Boré in jede Appleboy-Kneipe in Sachsenhausen immer einen Bembel aufs Haus kriegen sollte, mindestens einen.
Boah, was muss ich tun? Ich will auch einen Bembel aufs Haus.
Dann musst du das entscheidende Tor schießen.
Na, ich glaube, ich muss meinen Bembel selber kaufen. Das ist auch okay. Aber du sagst, das Boré wird da in Erinnerung bleiben. Aber ich glaube, dieser Abend bleibt zumindest mir ganz persönlich für immer in Erinnerung, weil das Wetter war grandios, die Stimmung war mega. Ich weiß jetzt noch, wie wir draußen quasi auf diesen Außengelände, auf diesen Trainingsplätzen saßen. Und da saßen tausende Menschen und wir haben die Mannschaft gefeiert, wir haben den Titel gefeiert, wir haben uns selbst gefeiert. Das heißt, das war irgendwie wirklich so ein Moment, wo man Geschichte geschrieben hat. Und wir waren vor Ort nicht dabei, aber man war irgendwie der Mannschaft nahe im Waldstadion.
Ja, dieses Gefühl, ne? Diese Explosion mit dem Sieg. Aber dann haben wir nach einer Stunde auf dem Kunstrasen draußen gesessen und es war noch so mild und da ist erstmal so alles abgefallen und das war einfach nur noch Happiness und glücklich sein. Ne?
Ja, ich weiß auch, man hatte das Bedürfnis, jedem davon zu erzählen und jeder hatte das Bedürfnis, einem das auch zu erzählen. Das heißt, da waren irgendwie auch die Handynetze überlastet. Das heißt, das war wirklich, wirklich ein Abend, an dem Geschichte geschrieben wurde und ich bin so unfassbar froh, dass wir Zeitzeuge dabei sein konnten. Und ob irgendjemand heute noch Geschichte geschrieben hat, das erzählen uns die Nachrichten jetzt. Worüber wir heute irgendwie noch überhaupt gar nicht gesprochen haben, ist der DFB-Pokalsieg 2018. Und der Titel ist natürlich nicht weniger zu schätzen oder zu erwähnen als die anderen Höhepunkte, über die wir gesprochen haben. Wie hast du den Pokalsieg und vor allem auch die Reise bis zum Finale dorthin erlebt, Martin?
Ja, das war auch so ein Hoch nach dem anderen. Es war jetzt gar nicht so dominierend, glaube ich, bis ins Finale zu gehen. Aber das Finale selbst war halt einfach nur grandios, weil im Jahr davor einfach die Chance verpasst, es wieder in ein Finale zu schaffen, ist ja schon mal eine Riesenleistung. Und dann gegen die Bayern, wo auch jeder denkt, und da dachte ich erstmal so, oh ja, puh, ne, so wahrscheinlich wie jeder Stuttgart.
Jetzt. Ich wollte es gerade sagen.
So, oh ja, puh, nö, da muss schon hier Fasching und Ostern und Weihnachten auf einen Tag fallen, dass hier was geht.
Und Halloween.
So war es da auch ein bisschen. Und aber auch die Geschichten um den Pokalsieg sind ja einfach auch grandios. Bruder schlagt den Ball lang, ja, die Büffelherde, die wir hatten. Ich glaube, das war auch schon, das hat auch, dieses Spiel hat auch so viele Geschichten und ja, haben wir ja schon gehört, auch in den alten Zeiten ist Berlin halt immer eine Reise wert und auch immer ein Event. Ja.
Definitiv. Glaubst du, dass das der Punkt ist, an dem die Eintracht sexy wurde?
Ja, schon. Also ich glaube, dass diese Mannschaft was bewegt hat in Frankfurt und auch das Interesse, sag mal, von Fußball Deutschland so ein bisschen geweckt hat. Da haben wir so uns ein bisschen auf die Bühne wieder gespielt. Niko Kovac hat da einen riesen Anteil dran. Auch da bin ich immer heute noch sehr dankbar. Also Stand jetzt mag ich ihn, um mal den Begriff auch reinzuwerfen. Nein, er war auch jetzt als Dortmund-Trainer immer fair uns gegenüber, muss man immer sagen. Und ich glaube, im Herzen ist er ja noch ein Frankfurter. Aber der ist mit ein Grund, auch Freddy Bobic, da hat man ein bisschen andere Gedanken teilweise zu ihm. Aber die sind schon ein Grund dafür, dass es dann sexy wurde. Auch Axel Hellmann natürlich sowieso, Peter Fischer in der
Entschuldigung.
Zeit.
Entschuldigung, findest du Axel Hellmann sexy? Das war jetzt irgendwie in meinem Kopf, sorry.
Ich habe immer, und ich muss immer sagen, die Kombination auch Peter Fischer als emotionalen ja. Menschen und Axel Hellmann als das Brain hinten dran, in Kombination mit Kovac, Bobic und so was kam, ohne jetzt dann Krösche und so abzuwerten, aber das fand ich immer massiv gut. Wie sie die Fans einbezogen haben, wie sie auch gesagt haben, hey, diese Erfolge sind nur mit diesen Fans möglich und so, das fand ich, hat mich immer massiv motiviert auch.
Ja. Ich glaube auch persönlich, dass das der Moment war, nicht nur, wo die Eintracht sexy wurde, wo sie quasi das Interesse von ganz Fußball-Deutschland geweckt hat, sondern vielleicht auch von dem einen oder anderen Eventi, wie man sie so schön ja. nennt, im Stadion. Und da bin ich ganz persönlich gespannt zu schauen, ob die Leute, die quasi auf diesen Zug aufgesprungen sind, je nachdem, wie wir uns weiterentwickeln, auch wieder abspringen. Und das ist, glaube ich, auch ein guter Moment, wo wir mal nach vorne schauen können. Wir haben letzte Woche mit Marc uns ein bisschen den Saisonrückblick angeschaut, aber auch ganz leicht so einen Blick in die Glaskugel nach vorne angetastet und versucht, haben darüber gesprochen, dass die Eintracht einen Prozess gestartet hat oder starten muss, dass der wahrscheinlich über 2-3 Jahre gehen wird. Meine persönliche Hoffnung ist, dass sie wie die Phönix aus der Asche zurückkommt und einfach noch stärker ist. Aber glaubst du, dass wir aktuell einen Spieler im Kader haben, der es schafft, wieder einen Legendenstatus zu erreichen?
Ja, wir haben ja auch schon letzte Woche darüber gesprochen. Ich glaube, dass spielerisch Can Uzun auf jeden Fall eine Foundation, im Basketball sagt man immer, wir bauen eine Foundation auf diesen Spieler auf. Das heißt, wenn wir es schaffen, ihn zu halten, und das hoffe ich, und man braucht nicht diese Gerüchte nach Galatasaray, komm, da kannst du hingehen, wenn du 30 bist oder was auch immer, bleib doch da. Also natürlich ist das, und das ärgert mich am meisten, dass wir nicht europäisch spielen, schwierig Leute zu halten, wenn du nicht europäisch spielst, auch die Guten vor allem, die Luft nach oben haben, und das ist natürlich Can Uzun. Ich hoffe, dass ihm Angebote gemacht werden, dass er diese Franchise-Player auch nochmal Basketball-Annäherung, dass er diese Franchise-Player für uns werden kann. Aber wir haben ja Helden, die jetzt nicht nur spielerisch, also wir haben schon immer Bindewald, Charlie Körbel waren ja jetzt nicht die Schnicker vom Herrn. Und deswegen sehe ich auch, und um jetzt auch meinen Lieblingsspieler aktuell reinzubringen, Rasmus Christensen, wenn er da bleibt und sich weiterhin so zerreißt, wie er das bisher tut, auch als einen, der diesen Heldenstatus kriegen kann.
Ja. Das lässt mich doch viel, viel optimistischer an die neue Saison schauen. Ich frage dich manchmal nach den Lottozahlen und irgendwie hat es noch nie so einen Erfolg gehabt, wie ich mir den versprochen habe. Ich versuche es trotzdem nochmal. Vielleicht hast du die richtige Antwort auf eine andere Frage, nämlich was glaubst du, was wird der nächste Titel sein, den wir holen? Ist es Deutscher Meister? Ist es der DFB-Pokal? Oder ist es eher etwas Internationales, was wir uns wieder auf die Flagge, Fahne schreiben können.
Ja, natürlich willst du immer das Höchste haben. Und ich finde, der höchste Titel, den wir kriegen können, ist die Meisterschaft. Die ist aber auch am weitesten weg. Ja, nein, ich glaube, dass, dass es gerade in der Konstellation, wie sie in Deutschland gerade unterwegs ist, extrem schwer ist, Meister zu werden. Und wir waren es ja auch erst einmal. Du hast ja selbst gesagt, Europacup hatten wir jetzt schon zweimal.
Ja.
Pokalsieg sogar noch mehr. Also die Meisterschaft wäre für mich das, was ich am meisten feiern würde.
Dein persönliches Gut quasi.
Genau, genau. Okay. Das ist auch sowas, ne, das willst du einmal Meister werden, ne? Und aber ich glaube, realistisch ist es, dass wir uns wieder über einen DFB-Pokal oder eine Art Conference League wieder ranschleichen.
Ich will ja kein Entweder-Oder. Also international oder DFB-Pokal?
DFB-Pokal. Dann realistisch ist DFB-Pokal. Okay. Ich glaube, dass wenn wir das mal wieder durchziehen, wir es schaffen, die Bayern zu schlagen, wenn wir ihnen entweder aus dem Weg gehen oder sie im Finale wieder schlagen, glaube ich, DFB-Pokal ist das, was am realistischsten ist. Ja.
An welchem Zeithorizont, glaubst du, können wir mit dem Titel rechnen? Nur, dass ich mir schon mal einen Kalender ein X mache irgendwie.
Ja, das sage ich dir gerne, wenn ich weiß, wer bleibt.
Nein, bitte. Nee, ich weiß, das ist super schwierig, aber glaubst du eher, dass es was von 5 Jahren ist? Reden wir von 10 oder müssen wir Jahrzehnte warten?
Nee, ich glaube, so 4, 5 Jahre ist schon realistisch. Ich glaube, alles andere wäre zu vermessen. Ja, da ist zu viel passiert diese Saison, als dass es jetzt nächstes Jahr direkt wieder Vollgas gibt. Das würde ich dann feiern, ganz klar.
Ja, sehr gut. Das heißt, ich bin die nächsten 5 bis 6 Jahre bereit, können jederzeit so eine Meisterfeier ausrichten. Wenn du es nochmal könntest, welches Spiel würdest du gerne noch ein erstes Mal sehen wollen?
Barcelona, in Barcelona. Und zwar dann vor Ort, bitte.
Schließe ich mich an, dann weiß ich vielleicht auch, wie es ausgegangen ist und habe es miterlebt. Das passt. Ja. Ich wollte jetzt eigentlich fragen, was war so besonders und warum willst du genau dieses Spiel nochmal sehen? Aber ich glaube, das haben wir jetzt eigentlich.
Ja, weil da alles gepasst hat. Ne, das war ein geiles Spiel, geile Zuschauer, alle Geschichten waren geil. Also das wäre das, was ich mir nochmal aussuchen würde.
Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, lass uns doch nochmal eine kurze musikalische Unterbrechung machen, bevor wir dann in den Endspurt gehen.
Alles klar, bis gleich.
Mit der Abstiegsentscheidung von gestern können wir jetzt die Saison nun offiziell beenden und uns langsam in die neue Saison eingrooven. Ich bin ehrlicherweise ein bisschen überrascht, Martin. Wir haben relativ wenig Witze über Wolfsburg gemacht, deswegen Wolfsburg ist zweitklassig. Ich wollte es nochmal mitbringen.
Ja, das ist jetzt auch ausgelutscht. Die hätten schon viel früher, diese Relegation hätte es gar nicht geben dürfen. Also ich hätte mir da einen anderen, die hätten direkt runtergehen müssen. Das wäre nochmal, wo andererseits so dramatisch wie es jetzt war, ist es auch gut. Alles prima. Hauptsache, es ist so ausgegangen.
War aber ein geiler Fight teilweise gestern. Ja. Aber ich weiß, manchmal bin ich ein bisschen schadenfroh, aber ist es nur ein ganz kleiner Trostpreis am Ende der Saison?
Nee, die Saison war trotzdem scheiße. Also das,
Der Trostpreis ist jetzt auch nicht geil.
Nee, und, das tröstet mich nicht. Also das ist vielleicht nochmal ein guter Abschluss so, aber so Trost, nee. Da bin ich zu enttäuscht von dem, was bei uns rumgekommen ist. Da bin ich auch Realist genug, um zu sagen, dass die Saison nicht geil war und ich kann mich da nicht an einem Schaden von jemand anders zu sehr freuen. Das hat damit nichts zu tun.
Nee, das warst vollkommen recht. Das ist jetzt auch nicht wirklich so eine persönliche Geste für die Saison, weil am Ende zählt das, was wir auf dem Platz zeigen, was wir neben dem Platz zeigen. Das heißt, unsere Leistung ist relevant. Wir haben letzte Woche ganz viel gesprochen, ich möchte aber jetzt einfach nochmal nachfassen, was ist jetzt dein Gefühl gerade für die nächste Saison, wo wir so quasi euphorisiert aus diesen ganzen Highlights der Eintracht-Geschichte kommen?
Ja, jetzt zeigt sich, ob jetzt so ein Umbruch wieder entsteht. Ne? Also wir haben jetzt seit 2018 ging es aufwärts. Ne? Also egal, ob mit Kovac, Hütter, Dino, Glasner vor allem, das war wieder so eine aufsteigende Formkurve und ich hoffe, dass diese echt schlechte, miese Saison nicht wieder der Start von was Neuem, Negatives ist, sondern dass wir es schaffen, jetzt das zu fangen. Und das entscheidet sich hoffentlich nächste Woche oder in den nächsten Wochen um die WM rum, nach der WM. Wer bleibt von den Spielern? Wer wird der Trainer? Und auch da, ne, gibt es ja wahrscheinlich nie den richtigen und 1000 Leute, die 1000 Ideen haben. Aber das wird jetzt geschmiedet, wie es dann weitergeht. Und dann kann ich dir vielleicht in einer unserer Sendungen im Juli, August vor der neuen Saison kann ich dann eher sagen, was ich für ein Gefühl habe. Im Moment ist es Unsicherheit einfach nur. Mhm.
Wir hatten ja letzte Woche in der Sendung gehofft, dass wir quasi heute irgendwie schon so voller Euphorie die neuen Trainer berichten können. Und ehrlicherweise hat der Marc uns das auch ein bisschen versprochen, dass es bis dahin da ist. Ne, er meinte Ende letzter Woche. Aber Spaß beiseite. Die Gerüchte gehen ja rauf und runter. Ich bin total verwirrt. Das liegt aber vielleicht an mir. Aber welche Infos, Tendenzen hast denn du gerade wahrgenommen?
Ja, wir waren ja alle schon safe mit Adi Hütter. Und ich war damit auch fein, auch wenn viele jetzt schreien. Ich mochte die Art, wie er Fußball spielt, immer nach Hauruck, nach vorne und so. Das ist schon super. Jetzt mit der Variante Jeißle, die jetzt gesprochen wird, bin ich so gar nicht happy, weil ich jemanden nicht mag, der in jungen Jahren schon dem Ruf des Geldes in die Wüste folgt und einen sehr hohen RB-Einschlag hat. Und ja, habe ich kein gutes Gefühl bei. Also da wäre ich definitiv Team Adi.
Ja. Ja, aber gefühlt ist das doch so eine Sinuskurve. Wir hören eine Woche den Namen, dann trifft er sich auf Malle mit Kröche, dann hören wir jetzt wieder den anderen Namen. Also es ist so Tempo Schnecke. Jeder geht irgendwie so einen Schritt vorgefühlt.
Und das macht mir halt Angst, weil es genauso weitergeht, diese Rumeierei, wie es die ganze Saison war. Das heißt, geil wäre gewesen, bringt doch diese Woche diesen Trainer auf den Tisch, macht vielleicht sogar ein paar Spieler klar und dann ist jeder erstmal vor der WM, die ja genug Chaos stiftet, dann erstmal happy und safe und beruhigt. Ich bin es auf keinen Fall. Also es wird, wenn jetzt nochmal eine Woche ins Land geht, wo keine Entscheidung kommt, dann ist es echt kacke.
Ja, das war jetzt irgendwie so auch mein Punkt. Vor dem WM-Start haben wir da einen neuen Trainer, weil ich glaube, der neue Trainer muss da sein, damit er gemeinsam mit dem Management das Team in der Transferphase stellen kann, ne, um unsere neue Legende Usun drumherum, um das nochmal aufzugreifen. Nee, also ist das nur ein ganz naiver Dienewunsch oder ist das etwas, wo wir echt sagen, das ist ein Fakt, das muss passieren?
Nee, da sind wir uns alle einig. Der Marc hat es ja schon gesagt, also wenn vor der WM kein neuer Trainer da ist, dann haben wir ein Riesenproblem.
Ja.
Weil du musst ja in der Zeit, musst du ja die Weichen stellen. Und wenn erst nach der WM klar ist, dann sage ich euch jetzt hier und jetzt sofort, wenn wir vor der WM keinen neuen Trainer haben, sondern erst nach der WM, dann wird es eine riesen Chaos-Saison. Dann steht da schon Chaos drauf.
Okay, das ist jetzt irgendwie nicht das Highlight-Abschlussgefühl, was ich hinterlassen wollte.
Tut mir leid.
Von daher, ich glaube, häufiger wird ja den Dienewünschen entsprochen und ich habe einfach die Hoffnung, dass er in Erfüllung geht. Ich glaube auch, dass das Ziel sein muss. Das kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Von daher bin ich gespannt, was die nächsten Tage passiert. Wir können es uns ja nochmal vornehmen bis zur nächsten Sendung. Haben wir vielleicht den neuen Trainer und können dann gedanklich Richtung WM gehen. Gedanklich sind wir jetzt aber am Ende der Sendung für heute. Hast du noch irgendwas auf deiner Agenda, Martin, rund um Highlights, perfekte Momente, prägende Momente, Erinnerungen, die du teilen möchtest?
Nee, wir haben, glaube ich, echt alles jetzt erwischt. Ich will wieder neue haben. Sag mal, wird dir dann gierig drauf, ne? Also ich mag wieder mehr Highlights und zumindest mal wieder ein Sieg gegen die Bayern, Dortmund oder Leipzig sollte nächste Saison ja hoffentlich mal drin sein.
An der Stelle möchte ich positiver abschließen und zwar möchte ich einen weisen Mann zitieren, der heute gesagt hat, dass wir so in den nächsten 5 bis 6 Jahren den DFB-Pokal wieder gewinnen werden und entsprechend ein neues Highlight-Moment kreieren werden.
Ich bin mal gespannt, was da für eine Reaktion kommt. So, hast du es noch alle so lange? Aber ja, nein.
Hast du sie noch alles eine gute Überleitung? Lass uns doch mal ins Housekeeping gehen.
Housekeeping, genau. Oh, jetzt haben wir den Trailer verpasst. Also dann hau schon mal und aufgepasst, sage ich dann heute.
Oh, das wird nicht ganz so gut gewesen sein, aber es ist okay.
Der Olaf kann es besser, ja.
Ja, also aber Titel kann man zählen, Erinnerungen nicht. Und ich glaube, das ist ja was ganz Schönes. Wir haben eine super spannende Woche vor uns und ich freue mich schon auf den Freitag.
Ja, alle auf nach Himmelstadt. Denn am Freitag ist die Eintracht in der Region, in der erweiterten Region, und zwar in Bayern, in Himmelstadt unterwegs. Ich glaube, es ist eine Herzensangelegenheit von Charlie Körbel. Der hat sich dafür sehr eingesetzt, dass wir im Feindesland, oh, das sind jetzt gemein, jetzt werde ich wahrscheinlich wieder von den Bayern-Fans gedisst, aber dass wir hinter der bayerischen Grenze in Himmelstadt mit der Eintracht unterwegs sind. Wir sind da eingeladen, wir werden das Ganze auch mit der Kamera verfolgen und versuchen für euch alles zu reporten. Also wenn ihr in der Nähe von Himmelstadt oder an der bayerischen Grenze da wohnt, kommt gerne vorbei. Ich denke, es wird noch 1-2 Restkarten geben. Und es gibt interessante Spieler. Ralf Weber, haben wir drüber gesprochen, ist dabei.
Kommt er mal aus deinem Büro raus?
Den fragen wir mal, ob uns was zu 92 sagt oder bei uns dann direkt umhaut. Seppel Roth ist dabei, da freue ich mich extrem drauf. Ja, also da werden wir mal berichten danach, wie es war.
Wir machen eine 2 Stunden Highlight-Sendung und reden nicht ein einziges Mal über den Seppel. Das kann ja wohl auch nicht sein.
Ja, oder? Machen wir dann nach Himmelstadt.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht kriegt er mal seine eigene Sendung. Ich will die Chance nochmal nutzen und mich bei all unseren Stammgästen bedanken. Ich freue mich immer, dass ihr eure Momente mit uns teilt und ihr seid hier nochmal aufgerufen, werdet Teil dieser Stammgäste. Ab nächster Woche widmen wir uns gedanklich ein bisschen der WM. Das heißt, wenn du auch Momente hast mit WM-Spielen, melde dich gern bei uns.
Genau, das wird super. Ich freue mich. Und bleibt auch zu sagen, vielen, vielen Dank an alle, die uns geschrieben haben. Tatsächlich haben heute einige sich ins Studio gemeldet. Ich hoffe, das wird immer mehr. Liebe Grüße gehen raus an alle. Habt einen schönen Abend und auf bald.
Genau, egal ob Meisterschaft, Titel oder europäische Nacht, am Ende bleibt's Gude Adler.
Gude.